Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt hier zu unserem Doubleheader, wenn man so will, ne? Für den großen Preis von Bahrain in der Nachschau und natürlich auch zur Vorschau auf den großen Preis von China. In diesem Back-to-Back-Rennen machen wir beides in einer Ausgabe und ich glaube, dann seid ihr auch gut vorbereitet und wir können noch ein bisschen über das sprechen, was am letzten Wochenende passiert ist. Natürlich ist es eine ganze Menge passiert, also Themen über Themen über Themen. Ich begrüße aber zuallererst natürlich meine beiden Kollegen, die ich in der Leitung habe. Einmal mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und vom motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com der Chefredakteur Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo in die Runde.
Ja, wir haben natürlich auch Feedback bekommen und wir hatten in der letzten Ausgabe, oder ich hatte in der letzten Ausgabe die Hoffnung gehabt, dass wir am Ende des Monats die 100 Bewertungen bei iTunes haben und die haben wir locker geknackt. Wir sind jetzt bei 109. Vielen lieben Dank an euch alle und ich glaube, wir können einfach immer wieder sagen, ihr seid die Geilsten. Ihr seid die, die das hier hören, die uns vorantreiben in den iTunes-Charts, aber natürlich auch immer wieder Feedback schicken und auch Rezensionen schreiben. Und auf die müssen wir ganz kurz zu Beginn der Sendung eingehen. Sebelian schreibt mit 2 Sternen, gute Fakten, mangelnde Weitsicht. Hey Leute, ich höre euren Podcast nun schon länger und finde ihn echt interessant, aber es kann nicht sein, dass ihr nach all der Zeit noch immer eine so schlechte Tonqualität abliefert. Und diese Treue zu Sky nervt auf Dauer. Die sind weg und sollten nicht jede Folge betrauert werden. Ändert was und die Bewertung steigt wieder. Vielen Dank, Sebelian. Ja, natürlich auch solche Bewertungen sind für uns wichtig. Wir arbeiten ständig daran, die Tonqualität zu verbessern. Und ihr müsst auch immer bedenken, vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung, warum hört sich Starting Grid so an, wie sich Starting Grid anhört? Wir gehen über 3 verschiedene Eingangsgeräte sozusagen. Also wir haben nicht dasselbe Mikrofon, wir haben nicht dieselbe Equipment-Lage aktuell. Ich habe benutzt ein Mischpult und darüber kommen dann Ole, der hat sein eigenes Mikrofon zu Hause an einem Mac angeschlossen und Christian Immervoll, der zumeist über das Handy zugeschaltet ist, über Skype, übers Handy und dann noch via Skype. Also ganz viele Sachen, die da zusammenspielen. Aber trotzdem, kleiner Hinweis an euch, das Ganze ist umsonst für euch. Ja, ihr habt keinerlei Kosten, ihr bekommt hier, glaube ich, inhaltlich super gute Sachen und ich glaube, es ist auch unser gutes Recht, einfach mal zu sagen, so schlecht ist es gar nicht mit der Tonqualität. Ja, es geht sicherlich besser, immer, und wir versuchen auch, das bestmöglich so zu machen, dass das alles auch für uns im Rahmen ist, dass das für euch sich gut anhört, aber ich glaube, wir sind auch schon einen Schritt weiter nach vorne gegangen, was das angeht. Trotzdem immer wieder gut, das auch zu hören, wenn es auch mal Probleme gibt, deswegen, und daran arbeiten wir und wir hoffen, dass das mit der Zeit noch besser wird. Die Treue zu Sky, weiß ich nicht, ob das so jetzt das Problem ist. Wir können nachher noch ein bisschen über RTL sprechen, weil am Wochenende ist ja auch wieder viel an Feedback gekommen zu den RTL-Kommentatoren. Wir verstehen uns einfach gut mit den Leuten von Sky und deswegen, weiß ich nicht, da müssen wir jetzt ja nicht sagen, dass wir jetzt super Sky-treu sind, sondern wir vermissen das als Hardcore-Fans natürlich. Aber auch da, keine Sorge, auch die RTL-Leute werden hier zu Wort kommen. Wir haben eine Einladung an RTL geschickt, dass mal jemand in die Sendung kommt, wir auch mit denen darüber sprechen könnten, gar kein Problem. BDS FVW schreibt, toller Podcast zur Formel 1, tolle Themen und fachkundige Gespräche, macht aus der aktuell etwas kaputten Formel 1 zumindest wieder einen interessanten Sport, negativ die viele Werbung und die immer wieder Neunennung der Namen und Internetseiten oder ähnliches. Was das angeht, kann ich sagen, das wird sich jetzt ändern. Das ist ein bisschen alte Angewohnheit von mir. Wir hatten ja eine ganze Zeit lang hier bei meinsportradio.de auch diesen Stream. Das heißt, man wusste nie genau, wann jemand einschaltet. Und deswegen immer wieder zu nennen, wer gerade on air ist, das ist auch so eine Radiokrankheit. Und ich habe länger beim Radio gearbeitet, beim Uniradio in Bonn. Und da hat man das immer gemacht. Ne? Muss ich nicht immer tun. Und das werde ich eindämmen, also kein Problem. Was die Werbung angeht, nun, wir wollen auch Geld verdienen, ja, ein bisschen. Und deswegen ist Werbung nun mal ein Teil davon. Ihr kennt es ja von RTL in der Formel 1. Ist aber, glaube ich, noch im Rahmen. Und wir wollen hier meinsportradio.de natürlich auch repräsentieren für andere Sendungen, denn viele Leute hören das. Und vielleicht habt ihr auch Interesse, mal eine meinsportradio.de-Übertragung zu was anderem zu hören. Deswegen gehört Werbung da auf jeden Fall auch dazu. Trotzdem danke für 4 Sterne, lieber BDS FVW. Carsten Duchon hat geschrieben, na, die 100 sollten wir doch schnell schaffen. Haben wir geschafft. Vielen Dank für die immer so unterhaltsamen Sendungen. Macht immer Spaß zuzuhören und es ist toll, wie wir immer eingebunden werden und welche Einblicke ihr uns mit Experten und Gastexperten gibt. Weiter so, keep racing. Mitmachen, eingebunden werden, bei uns natürlich in der Facebook-Gruppe. Ne, Ole, wie kann man da beitreten?
Da kann man ganz einfach beitreten, indem man bei Facebook einfach nach Starting Grid F1 Fans sucht und dann eine Anfrage stellt und dann wird man auch reingelassen. Also ist eine geschlossene Gruppe, wir lassen aber jeden rein. Ja. Und da kann man dann natürlich frei und munter diskutieren mit den anderen Hörern und natürlich auch mit uns über ja die Themen, die in der Formel 1 gerade so wichtig sind.
Ganz genau. Morph-84 hat uns eine 5-Sterne-Bewertung dagelassen. Vielen Dank für diesen tollen Podcast. Sehr gute Berichterstattung und sehr gute Gäste. Marc Surer, jetzt wird nur noch Jacques Schulz. Keep racing. Aha. Ja, wenn ihr uns die Telefonnummer von Jacques Schulz besorgen könnt, schickt sie uns, dann rufen wir den an. Arrows 11 schreibt, super Podcast, auch 5 Sterne, sehr gute Qualität und Beiträge, super Qualität, weiter so. Vielen Dank. Dann Klappi 07, schön, dass es jetzt einen deutschen F1-Podcast gibt. Gute Hintergrundinfos, weiter so, auch 5 Sterne. 5 Sterne auch von Präsidente 91. Für mich die beste Unterhaltung bei der Autofahrt. Vielleicht bekommt ihr mal Nico Rosberg in die Sendung, der von seinem neuen Job als F1-Experte bei RTL erzählen kann. Weiter so. Ja, Nico Rosberg ist sehr viel unterwegs. Hat leider recht wenig Zeit, das zu machen. Sind wir aber auch dran, den hier mal irgendwann in die Sendung zu bekommen. Paparazzo Atze schreibt mit 5 Sternen Gold. Nur weiter so. Ich verzichte auch gerne auf Audioqualität, solange weiter der Inhalt stimmt. Ja, dann sollst du die auch hier kriegen. Bikahuna schreibt, aktuell und viel Hintergrund mit 5 Sternen. Wenn man sehr viel über F1-Themen informiert ist, findet man vieles hier wieder mit interessanten Bewertungen und Besprechungen, auch wenn man vielleicht nicht immer derselben Ansichten sein braucht. Das stimmt. Das ist ganz wichtig. Wir wollen hier auch zur Diskussion anregen. Und wir merken auch immer mehr, das kommt zustande, gerade auch in der Facebook-Gruppe. Das gefällt uns sehr gut. .pef schreibt, auch dieses Jahr wieder gewohnt vielseitig und informativ. Beste Einstimmungen auf ein F1-Wochenende, 5 Sterne. Und Ruffy33 zum Abschluss ebenfalls 5 Sterne. Finde eure Aufarbeitung vor und nach dem Grand Prix recht gelungen, echt gelungen. Freue mich jedes Mal auf weitere eure Meinungen und Eindrücke zum aktuellen Geschehen zu hören. Der Podcast ist für mich mittlerweile zu einem festen Bestandteil eines Rennwochenendes geworden. Danke dafür, Joe. Vielen Dank, Joe, für deine Bewertung und für euch alle. Wenn ihr weiter Bewertungen schreiben wollt, sehr gerne bei iTunes, aber auch Feedback per Facebook in der Gruppe oder gerne auch per Mail kevin.scheuren@meinsportradio.de. Sind wir natürlich für alles offen und versuchen, das bestmöglich für euch hinzubekommen. Das war eure Bühne. Jetzt kommt unsere Bühne und zwar der große Preis von Bahrain in der Formel 1. Ja, es war ein Rennen und ein ganzes Rennwochenende gespickt mit wegweisenden Elementen, würde ich sagen. Sowohl für Fahrer als auch für die Teams, Christian. Und wir beginnen, glaube ich, mal ganz am Anfang des Wochenendes. Am Freitag hat Liberty Media den Teams die Vision 2021 vorgestellt. Nicht Multi-21, sondern 2021. Was hat es mit dieser Vision 2021 auf sich und wie ist da so die Stimmungslage bei den Teams dazu?
Also erstmal glaube ich, ist wichtig, dass wir festhalten, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alle bisher schon richtig verstanden haben, weil nämlich im Vorfeld auch häufiger von einem Blueprint, also von einer Blaupause die Rede war, dass das noch nicht ist, was tatsächlich passieren wird 2021, sondern es ging mal darum, dass Liberty sozusagen einen Masterplan auf den Tisch legt, wie man sich das denn vorstellt, wie das aussehen soll nach 2021. Nach 2021 im Übrigen auch deshalb, weil 2020 die ganzen individuellen Verträge auslaufen. Das heißt, da wird das ganze rechte Gemenge, was man früher als Concord Agreement bezeichnet hat, das gibt's ja in der Form nicht mehr, sondern das sind lauter Einzelverträge und nicht mehr ein großer. Das läuft Ende 2020 aus. Und Liberty hat da, wie gesagt, jetzt mal eine Diskussionsgrundlage geschaffen, unverbindlich, über die jetzt in den nächsten Monaten mit Sicherheit diskutiert wird. Erstaunlich daran fand ich auch, dass man relativ gut dicht gehalten hat, wie tatsächlich dann das Meeting abgelaufen ist. Natürlich kam das eine oder andere raus. Ich habe auch einen Blick werfen dürfen in die 20-seitige Präsentation, die es dazu gegeben hat, also die Teamchefs auch gesehen haben. Aber man hat tatsächlich den Approach und sich darauf geeinigt, dass man das relativ hinter verschlossenen Türen hält, weil die Erfahrung hat halt gezeigt, wenn einer irgendwo querschießt in den Medien, kommt der nächste raus und es sieht so aus, als würde da überhaupt nichts vorangehen, obwohl das ja durchaus natürlich ist, dass man sich in einem Diskussionsprozess auch mit unterschiedlichen Meinungen erstmal zusammenraufen muss. Das heißt, das funktioniert ganz gut. Und die Gemengelage bei den Teams, die ist so, dass natürlich je kleiner das Team, desto euphorischer nimmt man das auf, weil der wahrscheinlich zentralste und entscheidendste Punkt, den Liberty vorgelegt hat, ein Budgetdeckel ist in der Höhe von $150 Millionen. Der soll den Teambetrieb sozusagen pro Jahr begrenzen. Momentan haben wir da Budgets von es heißt immer weit über $300 Millionen. Ich glaube, dass wir beim einen oder anderen Team, und ich denke da an Maranello und Brackley und Brixworth, wahrscheinlich irgendwo eher nahe an der halben Milliarde sind. Aber für die ist das, wäre das natürlich ein dramatischer Rückschritt. Dieses Budget Cap würde auch Dinge wie PR-Ausgaben und Fahrergagen zum Beispiel nicht beinhalten, was auch ein interessanter Aspekt ist. Da hat Christian Horner was dazu gesagt, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Und das heißt natürlich, je kleiner das Team, weil für die ist es ja ein Vorteil, wenn die Großen nicht mehr so viel ausgeben können, desto größer die Euphorie, je größer das Team, desto zurückhaltender reagiert man jetzt momentan. Und die erste Grüppchenbildung sozusagen findet auch schon wieder statt, hat ja auch vorher schon ein bisschen. Aber es war sehr interessant zu beobachten, dass Maurizio Arrivabene und Toto Wolff, nachdem sie aus dem Meeting rausgegangen sind, sich direkt zu zweit zusammengesetzt haben oder die beiden Teams. Es waren dann mehr Leute am Tisch, aber nur von Mercedes und Ferrari. Das ist so der aktuelle Stand. Also da passiert jetzt politisch in den nächsten Wochen und Monaten, glaube ich, relativ viel, in welche Richtung es geht und wie weit sich das von diesem Vorschlag von Liberty noch wegbewegen wird. Das ist, glaube ich, Stand heute noch ziemlich ergebnisoffen. Aber dass es in irgendeiner Form ein Budget Cap geben wird, das glaube ich schon. Ob es die 150 Millionen sein werden, da gibt's momentan, findet da halt viel Positionierung statt. Also Toto Wolff hat ja ganz klar gesagt, 150 Millionen geht auf gar keinen Fall. Claire Williams, das andere Ende des Spektrums, sagt, als sie das gehört hat, hat sie eine Flasche Shampoos aufgemacht oder würde am liebsten eine Flasche Shampoos aufmachen. Das heißt, das sind die Positionen, die sich da momentan gegenüberstehen.
Ist es denn so dramatisch, wie zum Beispiel Jens Heinzerling bei uns in der Facebook-Gruppe schreibt, Teamsterben gegen Ferrari-Mercedes-Ausstieg?
Ich würde nicht zwangsläufig von Teamsterben sprechen, weil es ist, die kommerzielle Situation ist ja eigentlich seit vielen Jahren relativ unverändert, auch für die kleinen Teams, und die wursteln sich irgendwie dahin und schaffen das schon, dass sie überleben. Aber nur überleben ist halt nicht der Anspruch, den du in der Formel 1 hast. Also ich glaube, eins der elementaren Ziele ist ja, und das wurde auch formuliert von Liberty im Übrigen, dass man den Wettbewerb wieder dichter zusammenführt, dass auch nicht nur die drei Top-Teams eine Chance haben, mal ein Rennen zu gewinnen, sondern dass auch ein mittelständisches Team, so wie es früher ja auch häufiger mal der Fall war, man denkt, also Jordan ist so ein Paradebeispiel, dass auch solche kleineren Teams wieder mal eine Chance haben, vorne reinzustechen zumindest. Und dafür wird die Einnahmenverteilung in irgendeiner Form umgekrempelt werden müssen, weil Geld ist nun mal auch ein bisschen Rundenzeit. Also natürlich kann man es nicht eins zu eins übertragen. Man kann auch mit viel Geld schlechte Arbeit leisten, aber es hilft natürlich extrem. Und dadurch ist dieser Abstand zwischen den drei Top-Teams, Red Bull, Mercedes und Ferrari, zu allen anderen, deswegen ist der relativ groß. Das hat zu, ich würde mal sagen, mindestens drei Vierteln mit Geld zu tun momentan.
Das ist jetzt zwar alles Zukunftsmusik, aber wenn es jetzt diese Neuregelung geben sollte mit Budgetobergrenze etc. pp., glaubst du jetzt deine reine Frühintuition, dass sich dann wieder sowas wie eine Lust von Herstellern, von Privatteams sozusagen findet, wieder in die Formel 1 zurückzukehren, wir eventuell eine Erweiterung des Fahrerfeldes sehen können, mehr Teams in der Formel 1?
Ich kann mir das schon vorstellen, weil es hat über die Jahre immer wieder Versuche gegeben, neue Teams an den Start zu bringen. Eins, das mir ganz spontan einfällt, ist Jacques Villeneuve, der das mal probiert hat mit Durango. Juan Villa del Prat hatte in Spanien so ein Projekt am Start, was dann aber auch nicht sich materialisiert hat. Die drei neuen Teams, die damals gekommen sind, Caterham, Virgin, sind ja alle schon weg, wieder inzwischen. Also ja, ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit dafür relativ groß wäre, aber ich glaube, es geht gar nicht primär darum, neue Teams wirklich anzulocken. Das wäre ein schöner Nebeneffekt davon. Sondern ich glaube, das Hauptziel ist wirklich, die Formel 1 insgesamt wieder gesünder und spannender zu machen und den Wettbewerb wieder ein bisschen offener zu gestalten, weil das dann wieder mehr Interesse an der Formel 1 entsteht, auch von Teams, vielleicht mal den Sprung aus einer Formel 2 in die Formel 1 zu riskieren, das ist dann sowieso Beiprodukt davon.
Ole, aus Fansicht, als du das gelesen hast, diese ganzen Sachen, die angedacht werden, hast du dich da irgendwo wiedergefunden, dass du gesagt hast, so, ja, da bewegt sich auch was bei den Teams oder bewegt sich was in der Formel 1, oder hast du noch Sachen, wo du sagst, so, die fehlten mir jetzt auf Anhieb noch?
Nee, nicht unbedingt. Also was ich mir dachte war, das ist ein ganz schöner Vorschlag, so viel wird sich dann aber im Endeffekt sowieso nicht ändern. Wie das halt immer so ist. Aber es bietet natürlich tatsächlich die Chance, ja, nicht nur, dass das Geld gerechter verteilt wird, aber vor allem auch die Chance, zum Beispiel für Motorenhersteller da reinzukommen. Und da wird es natürlich interessant, weil gerade da liegt, glaube ich, eines der größten Probleme, dass wir nur, ich will mal sagen, 3,5 Motorenhersteller haben. Also ich will jetzt Honda nicht schlecht machen, aber die beliefern halt nur ein Team.
Noch.
Noch. Aktuell noch. So, aber oder sagen wir mal 4 so. Und das ist halt so ein bisschen schade, dass das dann alles immer so aufgeteilt wird. Dann gibt es ja die Probleme immer, der darf dann nicht da fahren und der darf dann nicht da fahren, was haben wir ja letztes Jahr gesehen, Pascal Wehrlein, der mit einem Ferrari-Motor fährt und sein Mercedes-Logo abkleben muss. Also, was irgendwie so ein bisschen absurd ist. Und da wäre es, glaube ich, ganz schön, wenn man da wieder einen Wettbewerb findet, sodass zum Beispiel ein Team, was jetzt, keine Ahnung, mit einem Cosworth oder Ilmor-Motor fährt, vielleicht dadurch eine Chance hat, weil so ist es halt so, ja, Mercedes ist halt Mercedes und dann gibt es da noch Force India und Williams, die aber nie irgendwie eine Chance haben und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen schade. Das heißt, dahingehend glaube ich schon, dass man da was machen könnte. Ich glaube persönlich nicht, dass die Budget-Obergrenze beziehungsweise der Deckel irgendetwas bewirken wird. Also natürlich klingt es auf dem Papier gut, aber ob das denn letztendlich wirklich einen Ausschlag macht, da bin ich mir noch unsicher, weil die großen Teams werden natürlich trotzdem weiterhin viel Geld ausgeben und irgendwelche Mittel finden, wie sie das umgehen können, etc. etc. Von daher ist es zwar erstmal eine Chance, aber ob sich jetzt wirklich so viel bewegen wird, weiß ich nicht. Ob sich auch so viel bewegen wird, wenn man wieder die Aerodynamik beschränkt, was man ja auch vorhat. Also ich lasse mich mal erstmal davon überraschen, was denn wirklich nach 2021 wirklich umgesetzt wird.
Die großen Gewinner dieser ganzen Sache sind möglicherweise die Fahrer. Denn wenn die Fahrergagen nicht unter den Budgetdeckel fallen, könnten die Gagen dramatisch steigen, sagt Red Bull-Teamchef Christian Horner in Bezug auf das, was uns bevorstehen könnte. Denn, und das konntet ihr auch auf Formel1.de nachlesen, ist schon alles Geld verbraucht für die gesamte Technik, hat man dann noch Geld übrig für gute Fahrer. Das könnte natürlich die Leistungsdichte in der Formel 1 extrem verstärken, wenn man dann das Geld einsetzen muss. Dann ist natürlich die ganz andere interessante Frage, Christian, vielleicht gleich natürlich noch dazu, ob das wirklich so sein könnte. Könnte eine Budget-Obergrenze das Ende von Paydrivern bedeuten?
Ein interessanter Gedanke, über den ich noch gar nicht so nachgedacht habe, aber ja, also es hat zwei Ebenen. Natürlich, wenn du jetzt als Teamchef vor der Entscheidung stehst, du musst dein Fahrerteam noch besetzen, ist es natürlich immer noch attraktiv, jemanden zu haben, der Geld mit ins Team bringt. Weil selbst wenn du es nicht in die Technik stecken kannst, gibt es ja auch Investoreninteressen bei den Teams. Das heißt, einfach höheren Gewinn zu erwirtschaften, ist ja auch ein Ziel. Ja? Also die machen ja nicht nur Motorsport des Motorsports wegen auch, aber sie machen es ja auch als Unternehmen, die profitabel operieren wollen. Aber natürlich ist der Punkt, den Christian Horner gebracht hat, schon ein wichtiger und richtiger, dass das ein Nebeneffekt sein könnte. Weil wenn du jetzt sagst, du hast nur noch so und so viel Geld für die Technik zur Verfügung, heißt das im Fall von Mercedes und Ferrari, du hast wahrscheinlich relativ viel übrig, was du noch woanders investieren kannst. Und das wirst du dann natürlich da tun, wo du Performance gewinnen kannst. Und mit einem Motorhome oder mit irgendwelchen PR-Geschichten, die sollen ja auch nicht eingeschlossen sein in den Deckel, gewinnst du halt keine Performance. Mit einem besseren Fahrer aber schon. Und das heißt, das treibt theoretisch zumindest, wird das die Preise für die besten Fahrer ganz schön in die Höhe treiben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich so passieren würde. Aber wie gesagt, also meine Kolumne zu dem Thema hieß ja, der Teufel steckt im Detail. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Vielleicht wird man sich über diese Details eben auch noch Gedanken machen müssen, dass man das ein oder andere Schlupfloch einfach ein bisschen stopft. Ansonsten glaube ich, dass Lewis Hamilton und Co. wirklich extrem viel Geld verdienen können, so sie denn nach 2020 noch hier am Start sein werden. Aber ich meine, da gibt es ja auch Ansätze, auch in anderen Sportarten. Ja, soll man nicht vergessen, im nordamerikanischen Profisport ist ja ganz üblich, dass auch die Fahrer- oder Sportlergehälter gedeckelt sind und vielleicht wird man sich sowas dann auch einfallen lassen.
Wir machen eine kurze Pause. Dieses Thema wird uns natürlich auch in der nächsten Zeit weiter begleiten. Deswegen wird das auch immer wieder hier bei Starting Grid besprochen werden. Aber nach der kommenden Pause sprechen wir über das Sportliche. Was ist auf der Strecke in Bahrain passiert? Die Gewinner, die Verlierer und wer am schlechtesten geschlafen hat. Darüber müssen wir natürlich diskutieren. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Der dritte internationale Berlin-Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Und wir machen weiter mit dem großen Preis von Bahrain. Und da ist eine ganze Menge passiert. Sebastian Vettel, 51. Pole Position in seiner Karriere und der Sieg, der Rennsieg für den Heppenheimer in einem spannenden Finish. Am Ende hat er sich gegen den Finnen Valtteri Bottas durchgesetzt. Sein finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen ist ja ausgeschieden nach diesem dramatischen Zwischenfall in der Boxengasse, wo Francesco hieß er, glaube ich, der Ferrari-Mechaniker, einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitten hat. Der Reifen von Kimi Räikkönen war nicht fest. Er musste den Wagen stehen lassen. Es war aber ein ganzes Rennwochenende von interessanten Begebenheiten, sowohl bei Mercedes als auch bei Ferrari und vor allem bei Red Bull. Beginnen wir vielleicht erstmal mit dem Gewinner, mit Sebastian Vettel, Ole. Wo es in Australien noch ein Stück weit Glück war, was man ihm so unterstellt hat, weswegen er den Grand Prix gewonnen hat, wegen der Virtual Safety Car Phase, ist es jetzt auch in gewisser Weise in Anführungsstrichen Glück gewesen, weil sein Reifen gehalten hat. Er hat ja auf die gelben Reifen gewechselt, auf die Softreifen und ist damit sehr lange durchgefahren, hart an der Grenze gewesen. Die Mercedes haben währenddessen auf die Medium, auf die weiße Mischung gewechselt, um eine längere Performance zu haben von den Reifen. Hat sich dann am Ende gegen Valtteri Bottas behaupten können. Wieder keinen Fehler gemacht. Deswegen, Ole, meine These diesmal, Sebastian Vettel gewinnt den Grand Prix absolut verdient und es ist absolut kein Glückssieg, es war pures Können.
Ja, natürlich. Also das gehört ja immer dazu. Also natürlich musst du das Glück haben, dass dein Reifen nicht kaputt geht, so wie in Silverstone schon mal oder in Spa. Das gehört aber dazu. Aber Valtteri Bottas muss auch Glück haben, dass er nicht ausfällt. Also das ist ja sowieso immer so ein Argument, was man oft sieht, das war ja nur Glück, aber das gehört halt dazu. Das ist wie beim Indy 500. Da musst du halt auch Glück haben, dass du in der richtigen Position bist, kurz vor Schluss. Also, aber natürlich ist das eine absolute Meisterleistung gewesen von Sebastian Vettel, diese Reifen so im Griff zu haben. Ja, und 39 Runden auf diesen Reifen damit zu fahren in Bahrain. Und auch Valtteri Bottas dann, eigentlich auch im Griff zu haben. Absolut verdient. Eigentlich auch in gewisser Weise natürlich schon in Melbourne. Und von daher, wirklich eine großartige Leistung von Sebastian Vettel, der absolut keinen Fehler gemacht hat im gesamten Rennen und der das wirklich gut kontrolliert hat. Und vor allem muss man auch sagen, natürlich, ja, ist der Ferrari schon auf Mercedes-Niveau, aber ich würde den Mercedes schon noch ein bisschen stärker einschätzen. Von daher muss man das noch ein bisschen höher stellen. Und es ist natürlich eine sehr, sehr gute Ausgangslage für die WM, sowohl was das Auto natürlich angeht, als auch natürlich was das Momentum von Sebastian Vettel angeht.
Interessante Strategie, die Ferrari da gewählt hat, ne Christian, also als er zum ersten Boxenstopp gegangen ist, dachte ich eigentlich, und da hat man sich auch so ein bisschen leiten lassen von Mercedes, gab ja diesen Bluff von Mercedes zum gleichen Zeitpunkt, jetzt wechseln sie auf die Medium-Reifen, um einfach das Rennen komplett durchfahren zu können, dachte, aha, er wechselt auf Soft, da muss er wahrscheinlich nochmal rein und dann vielleicht nochmal einen Wechsel auf Supersoft oder so, aber gar Pustekuchen, er ist durchgefahren und sagte zwar, hat alles unter Kontrolle, aber in der Pressekonferenz danach hat er gesagt, er hätte gar nichts unter Kontrolle und man hatte wieder so die Sorge, dass Silverstone 2017 sich wiederholt und der Reifen einfach platzt. Das ist nicht passiert. Wenn man Ferrari ja sonst immer auch so ein bisschen kritisiert für Strategien, muss man jetzt sagen, zweimal genau das Richtige gemacht.
Sprichst du mich an?
Ja, genau.
Ja, genau. Also könnte man nicht besser zusammenfassen. Zweimal alles richtig gemacht und auch eine wirklich grandiose Leistung von Sebastian Vettel, den Reifen über die Runden zu bringen. Was ja noch eine schöne Anekdote war, die vielleicht die Menschen noch nicht kennen, die direkt nach Rennende ausgemacht haben, ist, dass Sebastian Vettel ja dann zugegeben hat, dass er seinem Team eine kleine Notlüge untergejubelt hat.
Ja.
Weil am Boxenfunk hat man sich halt drüber unterhalten, schaffst du das, packst du das, kommst du da bis zum Ende durch und bleibst vorne? Und der meinte, ja, easy, alles unter Kontrolle, war aber überhaupt nicht. Also ja, klasse gemacht. Ich glaube auch, dass das Auto ist tatsächlich schnell. Ich würde deine Einschätzung unterstreichen, Kevin oder Ole, ich weiß gar nicht, wer das jetzt gesagt hat, dass der Mercedes nach wie vor das schnellste Auto ist, aber der Vorsprung war jetzt noch nicht so groß, wie wir das nach Barcelona befürchtet haben zum Teil. Also natürlich sind weder Melbourne noch Bahrain unfassbar repräsentative Strecken, aber es sind schon mal zwei völlig verschiedene Strecken und auf diesen beiden Strecken war Ferrari konkurrenzfähig genug, um mit dann sauber umgesetzten Rennen und auch toller fahrerischer Leistung von Sebastian Vettel das Rennen zu gewinnen. Und dadurch, dass jetzt auch ein bisschen Punktevorsprung schon da ist, ist das wirklich eine ganz hervorragende Ausgangsposition für eine spannende WM. Worauf ich jetzt sehr gespannt bin, ist, wenn wir uns zurückerinnern an das, wie es vor einem Jahr war, war die Lage ja ganz ähnlich, dass Mercedes am Saisonbeginn sich so ein bisschen schwer getan hat, aber die Reaktion, die dann angeworfen wurde in der Fabrik mit der Weiterentwicklung des Autos, die war wirklich fantastisch. Und ich glaube, es wird eh schon immer wieder gesagt, man kann es eigentlich nur gebetsmühlenartig nachbeten. Diese WM wird entschieden dadurch, wer das Auto am besten und am schnellsten weiterentwickeln kann. Und da hat Mercedes in den vergangenen Jahren wirklich tollen Job gemacht. Ferrari andererseits riecht jetzt, dass man die Chance hat, hier um die WM zu fahren. Also besser hätte sich diese Saison gar nicht anlassen können, weil ich glaube, ein schlechteres Szenario für die Dramatik in der WM wäre gewesen, wenn Mercedes direkt zweimal gewonnen hätte. Das ist jetzt nicht passiert. Lewis Hamilton steht so ein bisschen unter Druck und wir wissen, wenn der unter Druck steht, dann läuft er meistens zu Hochform auf. Also das sieht wirklich nach richtig coolen Rennen aus jetzt in den nächsten Wochen.
Jetzt müssen wir allerdings, wenn wir über Ferrari sprechen, natürlich über diesen Zwischenfall von Kimi Räikkönen und dem Mechaniker sprechen. Und Boxenstopps sind wieder in aller Munde. Vor einigen Jahren wurde das Tanken abgeschafft, um die Sicherheit ein bisschen zu erhöhen. Und trotzdem geht das alles sehr schnell. Wir haben Boxenstopp-Zeiten von teilweise 2 Sekunden, ja, in dem 4 Reifen gewechselt werden. Und wir haben beim Haas gesehen in Australien, dass es da Probleme gab, unter anderem auch mit dem Schlagschrauber, so herum. Und jetzt auch bei Ferrari. Und wir haben gerade ganz aktuell eine Frage von David reinbekommen. Mal angenommen, im China-Training tauchen weiterhin Probleme mit den Schlagschraubern auf. Bestehe die Möglichkeit, dass Haas und Ferrari am Rennen nicht teilnehmen dürfen oder deren Boxenfahrten länger sein müssen, um sicherzustellen, dass die Reifen fest sind? Christian, müsste man nicht generell auch mal darüber nachdenken, diese Boxenzeit künstlich zu verlängern? Weil das kann ja nicht sein, dass jetzt in 2 Rennen wir immer wieder diese Schlagschrauber-Thematik haben, dass die Technik nicht funktioniert, muss vielleicht der altherkömmliche Lollipop-Mann zurückkommen. Was kann man tun?
Also der Ansatz, dass man tatsächlich sagt, du musst jetzt von mir aus 5 Sekunden stehen bleiben, wäre natürlich theoretisch eine Möglichkeit, weil dann werden die Mechaniker nicht so hetzen, wie sie das momentan tun, um auch die letzte Zehntel noch rauszuholen. Und das würde mit Sicherheit ein bisschen das Potenzial für solche Pannen verringern. Andererseits glaube ich, dass man das ja auch ganz bewusst nicht gemacht hat, weil Ross Brawn hat letztes Jahr in ein paar Interviews immer wieder gesagt, dass er glaubt, und die Meinung teile ich persönlich, da kann man natürlich auch anders sehen, aber dass diese Boxenstopps und diese unfassbare Choreografie, die da passiert, auch einen Reiz ausmachen der Formel 1, wie sie ist, weil ich glaube, am eindrücklichsten für mich ist es echt, wenn man sich da mal hinsetzt und mit einer Stoppuhr einfach 2 Sekunden stoppt und sich dann vorstellt, dass die deinen Reifen runternehmen, Schlagschrauber ansetzen, festziehen, und das andere Rad wegnehmen. Also das ist schon echt unglaublich, was die da geschaffen haben. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt, ich meine, natürlich der Zwischenfall war extrem unglücklich und also die Bilder waren ja wirklich schockierend und fast ein bisschen ekelhaft, wie es den Unterschenkel von dem Mechaniker umgedreht hat. Aber ich sehe noch nicht das ganz, ganz große Sicherheitsproblem jetzt deswegen, okay, da ist mal was passiert, Motorsport ist gefährlich, das ist halt so, aber ich glaube nicht, dass man da jetzt überreagieren muss, weil das war in den letzten Jahren eigentlich immer wieder ein Fehler. Man kann sich sicher anschauen, ob man vielleicht bei den Schlagschraubern noch irgendwelche Mechanismen einzieht, damit man da das Risiko ein bisschen verringert. Aber jetzt eine Panikreaktion loszutreten, würde ich persönlich für einen Fehler halten, aber da ist auch jeder wahrscheinlich ein bisschen anders.
Tosca Telian hat uns auch eine Nachricht geschickt mit der Frage, das soll jetzt nicht herzlos klingen, mich interessiert nur die regularische Grundlage. Der Unfall bei Kimis Boxenstopp war ganz klar ein unsafe release. Für mich war etwas unklar, warum er nicht mehr weiterfahren durfte, konnte. Er ist ja quasi nur bis zum Boxenausgang gefahren, hätte man ihn da zurückschieben können. Ist das eine rein menschliche Entscheidung gewesen? Wäre voll nachvollziehbar, schreibt er, oder gibt es in den Regeln dazu eine Grundlage, Christian?
Ja, also eine menschliche Entscheidung war das mit Sicherheit nicht, weil Kimi hätte ja auch gar nichts tun können für den Mechaniker. Ja, also das wäre auch tatsächlich unsinnig zu sagen, mein Gott, weil hier etwas bei uns passiert ist, musst du das Rennen beenden. Um ehrlich zu sein, wurde nicht hundertprozentig aufgeklärt, weil wie wir wissen, ist ja Ferrari nicht das zugänglichste aller Teams für Medienanfragen. Was denn jetzt wirklich das Problem war, ich kann nur vermuten, dass man gesehen hat, irgendwas ist mit dem Rad, weil es war ja noch das alte drauf, tatsächlich auch locker, weil man muss sich ja vorstellen, der Schlagschrauber war drauf, das heißt, es hat auch einen Drehmoment gegeben vermutlich, also muss dieses Rad eigentlich locker gewesen sein, ohne dass ich es mit Sicherheit sagen kann. Und dann musst du tatsächlich auch stehen bleiben, weil da ist man ja beim Unsafe Release relativ streng geworden, das war, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aus dem Kopf raus war das Renault in Valencia vor ein paar Jahren oder sie wurden für Valencia dann gesperrt oder ähnliches, auch wegen so einem männlichen Zwischenfall. Also da geht man relativ rigoros vor und von daher konnte Kimi Räikkönen eigentlich auch gar nicht realistisch weiterfahren. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das in der Fernsehübertragung so klar wurde. Er hat ja auch ein altes Rad noch drauf gehabt. Ja?
Genau.
Ja. Da hätte er natürlich in der nächsten Runde oder ähnlich wieder in die Box kommen können. Aber auch das fällt mir jetzt gerade spontan ein, ist ja eigentlich illegal, weil du darfst ja nicht mit verschiedenen Reifensätzen fahren, genau. Also es gab ganz viele Gründe, die das eigentlich ausweglos gemacht haben, so wie es gelaufen ist.
Festzuhalten bleibt, Ole, Kimi Räikkönen, tolles Wochenende gefahren eigentlich und im Rennen mal wieder die Scheiße am Reifen gehabt.
Ja, wie immer.
Also, ja, das ist die Geschichte.
Das ist ja, ich war ja so mutig und habe kurzfristig in unserer privaten WhatsApp-Gruppe auf Kimi getippt, ja. Ob das dann wieder rückgängig gemacht hat, dem ich gesehen habe, Sebastian Vettel ist auf der Pole. Aber muss man festhalten, trotzdem sehr gutes Wochenende. Kimi kommt sehr gut zurecht mit dem Auto, ist schnell. Und ob er jetzt hier auf 2 oder 3 rausgekommen wäre, bin ich mir nicht sicher, wenn er jetzt weiter gefahren wäre, aber das ist natürlich, wenn wir jetzt an die nächsten Rennen denken, eine sehr, sehr gute Unterstützung für Sebastian Vettel, die er in den letzten 2 Jahren nicht unbedingt in der Form hatte immer. Mal in einzelnen Rennen, aber in der Konstanz, wie wir es jetzt zumindest bei den beiden Rennen erleben, dann doch nicht. Und wenn Kimi sich in dem Auto wohlfühlt, ist er auch immer noch sehr schnell und das könnte natürlich ein Vorteil sein, womit man dann auch Mercedes schlagen kann. Letztendlich war es eigentlich ja für Sebastian Vettel auch gut, dass Kimi Räikkönen hier ausgefallen ist, weil sonst wäre er ja nochmal zum Boxenstopp gekommen und dann ist ja die Frage, ob er das Rennen gewonnen hätte. Also war das ein ganz, für Sebastian Vettel ganz glücklicher Zufall, um nochmal auf den Boxenstopp selbst einzugehen. Selbst wenn er jetzt weitergefahren wäre, wäre das Rennen eh gelaufen gewesen für ihn, weil, also es hat ja mehrere Aspekte. Erstmal ist der falsche Reifen drauf. Ja? Das heißt, es ist sowieso schon mal verboten. Und für die Katz heißt, er hätte das nächste Runde wieder wechseln müssen. Dann ist aber die Frage, wer würde dann den Reifen wechseln? Und C ist natürlich die Frage, ob der Reifen denn wirklich drauf war. Das heißt, eigentlich ist es egal. Aber man hat auch an der Reaktion von Kimi Räikkönen gemerkt, dass ihm das ziemlich gestunken hat. Denn er hat natürlich ein gutes Ergebnis so wegschmeißen müssen. Aber bin mal gespannt, wie es dann in China sein wird.
Interessant auch, wir haben ja in der Vorberichterstattung auf das Rennen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das natürlich auch noch anhören, so wie alle anderen Starting Grid Ausgaben auf meinsportradio.de, bei iTunes und wo auch immer ihr Podcasts runterladet, über diese Einstoppstrategie gesprochen, ne, dass das diesmal wirklich ein Faktor sein könnte und Robert Philbrand schreibt gerade in die Fragen zur jetzigen Sendung, hätte man in Bahrain aus Pirellis Sicht vielleicht eine Reifenstufe weicher nehmen sollen? Bin der Meinung, dass das Rennen mit mindestens 2 Boxenstopps für mehr Spannung gesorgt hätte, Ole?
weiß ich gar nicht, war es jetzt nicht spannend?
Also ich fand es auch sehr spannend. Also ja. Daniel Moreno schreibt gerade noch ganz aktuell, war ein richtiges Highlight-Rennen, das spannendste der letzten Zeit.
Hm? Ja, also. es war schon gut Feuer drin bis zum Ende. Da weiß ich nicht, ob das jetzt mit zwei Boxenstopps dann besser gewesen oder noch besser gewesen wäre. Also außer man findet das natürlich langweilig. Ich fand es sehr spannend, muss ich sagen. Und das erlebt man ja in der Formel 1 relativ selten, dass es so ein Showdown gibt. In den letzten Runden dann eben noch. Ich finde persönlich auch, dass das die bessere Variante ist mit einem Boxenstopp, weil dann alles auf der Strecke geregelt werden muss. Ja, so wie es eigentlich auch sein sollte im Motorsport. Ich finde, wenn man das jetzt künstlich wieder auf zwei Boxenstopps macht, dann ist es so, dann fahren sie los, dann machen sie Boxenstopp, dann weiß man aber auch immer noch, hat man immer noch keine Tendenz, sondern es ist dann eigentlich immer erst in den letzten 10 Runden dann erst klar, wie die Reihenfolge dann wirklich ist, und das finde ich immer so ein bisschen schade.
Vielleicht, bevor wir dann auch noch auf den Rest eingehen, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Pierre Gasly und so weiter und so fort, Christian, insgesamt sind wir doch eigentlich in einer super Position aktuell, wenn wir uns jetzt die beiden Rennen angucken. Ich fand Australien auch schon nicht schlecht, trotz Saisonanfang hin und her, habe ich das Gefühl, dass die Leistungsdichte, wo wir ja gerade das Wort auch schon so ein bisschen benutzt haben, innerhalb der Teams, sowohl oben als auch in der Mitte, so gut ist, dass man das Gefühl haben muss, dass diese Saison, und vielleicht bestätigt uns das ja das nächste Rennen in China auch schon, viel mehr auf der Strecke geregelt wird und die Teams tatsächlich, und da müssen wir auch sauber zum Beispiel mit einbeziehen, ein Stück weit mehr zusammengerückt sind. Und ich glaube, das ist doch ideal für den Formel-1-Fan.
Absolut. Also ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch groß hinzufügen soll, weil bis auf diese von mir vorhin schon angesprochene Lücke zwischen den drei Top-Teams ist wirklich alles extrem eng beisammen. Und das ist auch ein üblicher Effekt eigentlich, wenn man sich die Formel 1 historisch über ein paar mehr Jahre mal betrachtet, dass immer dann, wenn das Reglement über mehrere Jahre stabil bleibt, schrumpfen die Abstände. Und weil natürlich es gibt ein Limit innerhalb von Reglements, wie du ein Auto perfekt bauen kannst. Und im ersten Jahr sind da alle noch ein bisschen weiter weg und in der Regel sind dann die großen finanzstarken Teams halt näher dran an diesem perfekten Zustand als die anderen. Aber irgendwann können die Großen nicht mehr die ganz großen Schritte machen und die Kleinen schließen auf. Also das ist eigentlich ein natürlicher Prozess, den wir da gerade beobachten. Und ich gebe dir recht, es ist total spannend gerade, weil wirklich vorne auch Red Bull, darf man nicht vergessen, die hatten natürlich ein Katastrophenwochenende letztendlich, aber sind wirklich am Freitag, als es um die Long Runs ging, extrem konkurrenzfähig gewesen. Also das sind wirklich drei Teams, fast zumindest auf Augenhöhe. Und ich würde sagen, die liegen zumindest so eng beisammen, dass von Strecke zu Strecke, wenn das jeweils ein bisschen abweicht, alle drei dazu in der Lage sind, Grand Prix zu gewinnen. Und das ist eigentlich genau das, was wir da, glaube ich, sehen wollen. Und vielleicht, wenn ich mir noch eine kleine Anmerkung erlauben darf zu dieser Reifenfrage von User. Es war ja eigentlich ein Zweistopprennen. Also eigentlich, Sebastian Vettel hätte ja Zweistopp, Zweistopp war die geplante Strategie. Hamilton hat diesen Einstopp-Ausreißer von vornherein geplant gehabt. Habe ich mich übrigens prächtig amüsiert über Niki Lauda, der das vor dem Rennen schon bekannt gegeben hat im ORF.
Ja, fand ich auch super.
Bin mir ziemlich sicher, das war nicht abgesprochen mit Bradley Lord, dem Pressesprecher. Und war doch letztendlich toll, oder? Also, weil es stand genauso auf der Kippe, machst du einen Stopp, machst du zwei Stopps, es war beides möglich. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende, dass du mit unterschiedlichen Strategievarianten auch zum Erfolg kommen kannst. Weil wenn alle zwei Stopps fahren oder drei oder vier, ist es auch langweilig. Sondern die Unterschiedlichkeit der Strategien, dass man ein zusätzliches Fenster aufmacht, das ist eigentlich, glaube ich, das, was für Pirelli das Hauptziel sein sollte. Und für meinen Geschmack hat das in Bahrain eigentlich ganz gut funktioniert.
Absolut. Dem kann man nichts hinzufügen. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann gleich über den Zwischenfall zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, über das Einschreiten von Sebastian Vettel in der Pressekonferenz und über Valtteri Bottas. Denn da hat sich Christian Nimmervoll ordentlich ausgelassen in seiner Kolumne auf Formel1.de. Müssen wir drüber sprechen. Gleich geht's weiter hier mit Starting Grid, dem Formel1-Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Schön, dass ihr dran geblieben seid hier zu unserem Nachbericht und Vorberichterstattung auf den großen Preis von Bahrain. Nachbericht und Vorbericht auf den großen Preis von China, der am kommenden Wochenende wieder früh morgens ansteht. Da werden wir gleich drüber sprechen. Jetzt erstmal zurück der Blick auf Bahrain. Und da ist ja ein Zwischenfall in aller Munde, nämlich der Zusammenprall zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in der dritten Kurve war es, glaube ich, oder erste Kurve, eine der beiden auf jeden Fall, oder zweite Kurve, Ole, wo war's?
Zwischen Kurve 1 und 2.
Ja, eigentlich eine Allerweltszene, wenn man so will, für Formel-1-Verhältnisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab ja auch keine Strafe. Lewis Hamilton kam über außen, Max Verstappen war innen natürlich, logischerweise, und dann gab es die Berührung und dann dachte ich eigentlich so, ja, ist jetzt blöd für Verstappen gelaufen im Endeffekt. Der steht ja aus, aber noch aus mehreren weiteren Gründen, können wir gleich drüber sprechen. Ja, aber das Ganze zog sich ja dann irgendwie auch noch bis in diesen Green Room, diesen Cooldown Room. Da hat dann Lewis Hamilton praktischerweise, also den Helm gerade abgesetzt hat, wurde die Szene eingespielt. Das fand ich auch sehr schön. Hat die Regie gut mitgearbeitet dann für diesen Green Room. Und dann fiel das Wort Dickhead. Und das bedeutet übersetzt Freideutsch, sowas wie Schwachkopf. Ein bisschen mehr vielleicht. Und die schönste Szene dabei ist eigentlich Sebastian Vettel, der sich das Lachen verkneifen musste, nicht so richtig wusste. Dann ging das in der Pressekonferenz danach noch weiter. Hat ein holländischer Journalist natürlich so ein bisschen für Feuer sorgen wollen. Und wollte Lewis Hamilton da in gewisser Weise zur Rede stellen, wie das denn sein kann, dass man, ob man da jetzt so eine Geschichte draus machen muss, ob man dann ja auch so unfair werden muss. Und dann hat sich Sebastian Vettel vor Lewis Hamilton gestellt und hat die Frage für ihn beantwortet und den Journalisten damit eigentlich komplett ruhig gestellt. Also irgendwie eine ganz interessante Gemengelage, Christian. Es gab keine Strafe, für mich völlig zu Recht, denn es war für meine Begriffe ein Rennunfall, der so passieren kann, und ich glaube, Max Verstappen ist auch kein Kind von Traurigkeit, was, sag ich mal, etwas ja resolutere Überholmanöver angeht und das Provozieren von Berührungen, und Berührungen gehören in der Formel 1, finde ich, auch dazu, und da muss man jetzt nicht noch ewig nachkarten, deswegen verstehe ich persönlich gar nicht, was die große Geschichte dabei ist.
Ja, ich auch nicht. Also bei der, was die Strafe angeht, gebe ich dir völlig recht. Man hat ja auch gesagt und richtigerweise erkannt, man kann nicht alles zu Tode bestrafen, weil das geht auf Kosten der Action einfach auf der Strecke. Sehr interessant fand ich allerdings auch die Situation in der Pressekonferenz, als Sebastian Vettel eingeschritten ist, um Lewis Hamilton zu verteidigen. Grandiose Konstellation, ja, eigentlich. Aber ich verstehe schon, wo das herkommt, weil gerade Sebastian Vettel hat ja am Boxenfunk sich auch öfter mal ein bisschen deftiger geäußert und wurde dann auch dafür mal zurechtgewiesen. Das ging hin bis zu einer Abmahnung durch FIA-Präsident Jean Todt, wenn wir uns recht erinnern. Also ja, Charlie Whiting, was hat er denn damals eigentlich genannt? Fuck off Charlie, glaube ich.
Ja, genau. Dort
damals. Ja, ja. Und also, ja, Sebastian Vettel ist da halt ein gebranntes Kind. Und ich muss sagen, ich teile die Meinung von Sebastian Vettel dazu, weil wir Fans, und dazu zähle ich mich jetzt in dem Fall auch mal, wir wollen ja doch Rad-an-Rad-Kämpfe sehen, und wir wollen auch, dass Emotionen da mal überkochen, und die Kameras im Podium-Room sollen ja genau das einfangen. Und wenn da mal jemandem ein Dickhead über die Lippen rutscht, also ja, mei, echt jetzt. Wir können nicht echte Männer verlangen und dann wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen rumlaufen und uns beschweren über die Manieren, wenn da mal jemand Dickhead sagt. Also das, für eins von beiden muss man sich entscheiden. Ich persönlich finde es cool. Ich finde auch die Geschichten drumherum cool, weil entgegen dessen, was Sebastian Vettel da gesagt hat, dass das ja quasi so kanalisieren will oder dass die Geschichten aufgeblasen werden, ist es genau gegenteilig. Genau das sind die Geschichten, die die meisten Menschen interessieren. Das sehen wir ja bei uns auf der Website auch. Und da zähle ich mich auch dazu. Also auch mich interessieren solche zwischenmenschlichen Spannungen, Rivalitäten. Das schafft Emotionen, das schafft auch Charaktere und Persönlichkeiten letztendlich. Und genau diese Persönlichkeiten und Helden, die sind es ja, was die Formel 1 ausmacht. Weil ich glaube, wenn die Fahrer so glatt sind, und darüber wird ja auch immer geschimpft, kannst du dich mit niemandem identifizieren. Wohingegen in solchen Fällen sagt einer vielleicht, oh, Hamilton, was für ein Idiot, und Verstappen, cool, den mag ich jetzt mal ein bisschen plump gesagt. Daraus entstehen dann ja auch Bindungen zu Fahrern. Und diese Bindungen an Helden, an Fahrer, Männer, ich glaube, das und Frauen, Entschuldigung, das ist ja auch das, wovon die Emotionen, wovon der Sport, wovon die Formel 1 lebt. Also insofern finde ich das ganz, ganz wichtig und richtig. Hab gleichzeitig aber auch natürlich für die Fahrer Verständnis, die sich da ein bisschen beobachtet fühlen. Aber ich glaube, wenn nicht jedes Mal die Reaktion so stark wäre drauf, wenn mal jemand so ein Wort über die Lippen rutscht, dann wird es auch keinen jucken. Also, was ich damit sagen will, alles cool bleiben, wir wollen das sehen, also beschweren wir uns nicht drüber, das ist zumindest meine Meinung dazu. Und Dickhead, kleine Anekdote noch am Rande, ist ja gar nicht so einfach zu übersetzen, weil da gibt es ein relativ breites Spannungsfeld, wie du das ins Deutsche übertragen kannst. Und da hatten wir dann in der Redaktion tatsächlich drüber diskutiert, wie machen wir das denn jetzt, und haben uns dann für eine einigermaßen jugendfreie Version an Übersetzung entschieden.
Ja, ich glaube, die müssen wir jetzt auch nicht wiederholen, also diese nicht jugendfreien, also was man dafür nehmen kann, sei jedem selbst überlassen. Allerdings ist klar, diese Situation zwischen Hamilton und Verstappen hat ordentlich für Diskussionsstoff gesorgt in unserer Facebook-Gruppe am Sonntag, aber auch jetzt natürlich mit Hinblick auf diese Sendung. Blasius Gears, Gerd Peternell, Manuel Nofollow sind da eifrig am Diskutieren, und sprechen auch so ein bisschen darüber, hätte Lewis Hamilton vielleicht zurückstecken müssen, hat er ja gemerkt. Verstappen ist innen, man sagt immer, wer innen ist und um die Kurve geht, der darf die Kurve auch behalten. Ja, man muss sich da natürlich nicht zwingend dran halten, so gesehen. Ist das für mich auch ein Stück weit Racing, und das wollen wir ja eigentlich sehen. Interessante Frage allerdings auch, hätte es eine Strafe gegeben, wenn Lewis Hamilton auch ausgefallen wäre, irgendwie im Nachhinein oder so, dann hat man ja wieder dieses Thema Bevorzugung von Fahrern. Aber Ole, insgesamt vielleicht auch deine Meinung natürlich noch dazu, bin ich eigentlich in diesem Lager, das sagt, das ist Racing, das gehört dazu. Vielleicht, wenn es jetzt damals gewesen wäre mit Nico Rosberg, wäre ich wahrscheinlich total ausgeflippt als großer Rosberg-Fan. Dann hätte man mal wieder gesagt, ja, Fanboy und so. Klar, jeder hat natürlich seine Favoriten. Ich glaube, da haben wir in unserer Gruppe auch genug, die sagen, ja, war jetzt blöd für Verstappen. Bisschen anders ausgedrückt, haben sie dann auch die Hamilton-Fans so ein bisschen angemacht. Also da ging es auch hoch her. Wie hast du es gesehen? Was ist deine Meinung dazu?
Ja, man stelle sich mal vor, das wäre zwischen Vettel und Hamilton passiert, was da los gewesen wäre wieder. Aber so verstehe ich die Aufregung und das Manöver eigentlich gar nicht, weil da war eigentlich überhaupt nichts los. Das ist ganz normales Manöver, und natürlich sind das Verstappen und Hamilton, und da wird ja keiner sagen, ach Mensch, den lasse ich jetzt mal vorbei. Soll er mal bitte fahren. Ist ja jetzt nicht Charles Leclerc oder so. Möchte ich mir jetzt nicht absprechen, aber oder ein Sergej Sirotkin, der da vielleicht eher sagen würde, halte ich mich mal lieber raus. Ja, das sind ja beides echte Racer, die beide um den Sieg und um Punkte und um die Weltmeisterschaft eigentlich kämpfen wollen und kämpfen. Und da fährt man natürlich mal hart gegeneinander. Und natürlich auch Max Verstappen, der dafür ja auch bekannt ist. Ja, aber es ist ja eigentlich nichts passiert, außer natürlich, dass Verstappen sich den Reifen aufgeschlitzt hat. Aber das passiert halt. Das hätte ja andersrum genauso passieren können. Hamilton hätte ja auch reinfahren können da und hätte sich auch den Reifen aufschlitzen können. Hätte das wahrscheinlich vielleicht ein bisschen anders und klüger gemacht als Verstappen. Aber da war ja auch zum Beispiel noch Alonso so ein bisschen involviert, der ja da vor den beiden fuhr. Also wo soll man da hin? Ja gut, ich hab ja auch schon die Theorie aufgestellt, dass Max Verstappen der neue Gilles Villeneuve ist. Ein bisschen wirkt das so. Aber dass da so eine Welle jetzt um das Manöver gemacht wird, verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt.
Ja, blöd nur, dass bei Red Bull einiges dazu kam, was das Ganze natürlich noch viel dramatischer gemacht hat. Kurz bevor Max Verstappen dann ausgeschieden ist, er musste ja an die Box, dann noch Boxenstopp gemacht, da musste auch er sein Auto abstellen, war Daniel Ricciardos Rennen auch schon vorbei. Aussichtsreich gestartet, ja, Elektronikprobleme, man weiß es nicht genau, Christian, ne? Also Red Bull macht da so ein bisschen auch ein Geheimnis draus, was jetzt das Problem ist. Festzuhalten bleibt, Doppelausfall für den WM-Aspiranten, und man verliert jetzt schon ordentlich Boden auf die beiden Teams Ferrari und Mercedes. Und hier ganz brutal eigentlich schreibt es Michael Schwiebert, Red Bull unter Zugzwang, WM AD.
Ich glaube, für WM AD ist es noch zu früh, aber natürlich ist das nicht hilfreich, weil, wie ich vorhin gesagt habe, die drei Top-Teams liegen zwar eng beisammen, aber nach diesen ersten zwei Rennen zumindest hat man schon den Eindruck, dass Red Bull von den drei Top-Teams ganz leicht also an dritter Position ist und da minimal hinterherhinkt. Vielleicht gar nicht so sehr im Renntrim, ich glaube, da sind sie tatsächlich auf Augenhöhe, aber zumindest im Qualifying haben sie einfach diesen Nachteil mit dem Renault-Motor, wo man diesen, ich nenne es jetzt einfach auch mal Party-Modus, nicht in gleichem Maße aktivieren kann, wie das zum Beispiel Mercedes kann oder auch Ferrari. Und also da ist wahrscheinlich Mercedes vor Ferrari und dann kommt Renault. Ja, hilft nicht, Punkte Rückstand zu haben und ist mit Sicherheit nicht gut für die WM. Gelaufen ist es, glaube ich, nicht, weil man doch im Gegensatz zum Vorjahr relativ nah dran ist. Auch die Punkte sind jetzt noch nicht riesendramatisch. Es hilft halt nicht. Ich glaube, wichtig ist jetzt, dass sie dranbleiben. Und was es schon bewirkt ist, man steht jetzt vor China schon ein bisschen unter Druck, weil wenn jetzt Shanghai auch noch in die Hose geht, dann ist es wirklich schon noch nicht eine Vorentscheidung, aber dann fehlt halt schon richtig eine Menge Holz, weil Red Bull kann ja auch nicht davon ausgehen, dass nur sie entwickeln. Natürlich entwickeln Ferrari und Mercedes genauso schnell und genauso gut weiter. Also ja, Red Bull hat den schlechteren Start halt gehabt, vorbei ist es aber noch lange nicht. Und gerade Max Verstappen und Danny Ricciardo sind ja auch fahrerisch top drauf. Also ich glaube, vorbei ist es noch nicht. Und ein Nachteil erlaubt mir noch kurz zu dieser Kollision und Strafe. Man muss auch sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Lewis Hamilton auch ausgeschieden wäre, das Urteil anders ausgefallen wäre. Wissen wir natürlich nicht. Sollte auch eigentlich nicht so sein, weil fürs Gesetz, das Sportgesetz tut es ja eigentlich nichts zur Sache. Aber ich glaube schon, dass man da dann vielleicht anders agiert hätte. Und der zweite Aspekt ist, Verstappen hat halt dem Hamilton auch nicht wahnsinnig viel Platz gelassen. Das ist auch gut so. Die beiden, wie ihr schon gesagt habt, das sind WM-Anwärter. Da geht es auch mit Sicherheit so ein bisschen drum, sich mal an die Brust zu klopfen und zu sagen, schau her, mit mir ziehst du so ein Ding nicht ab. Das spielt da dann sicher auch eine Rolle. Das ist ja bei Leclerc gegen Hamilton oder so, wäre das völlig anders gewesen. Also ja, alles gut. Spannend. Drama. Wollen wir sehen. Mehr davon.
Erstmal heißt der Mann Leclerc. Ja, jeder, der RTL geguckt hat, weiß, dass es jetzt Leclerc heißt. Wir nennen ihn aber auch
nicht Leclerc.
Young Charles nennen wir ihn auch. ja, es ist aber schon trotzdem ein bisschen alarmierend, finde ich, dass wir bei Red Bull so früh schon diese elektronischen Probleme haben. Ja, also das ist ja was, da wird man eigentlich meinen, diese technischen Sachen sollte man im Griff haben. Getriebe, Antriebswelle, Hydrauliksystem bei Verstappen kaputt gegangen, auch Daniel Ricciardo große Probleme. Das sind natürlich Sachen, da kannst du mit dem ganzen Design und Bartsport und auch dem Renault-Motor, der ja dann doch unterlegen ist im Vergleich zu Ferrari und Mercedes, wenn du die Probleme jetzt auch noch hast und auf Dauer nicht in den Griff bekommst, Ole, dann bin ich natürlich sehr gespannt darauf, wie die Fahrer darauf reagieren. Ne? Max Verstappen, der ja schon in Australien mit dem Kopf durch die Wand wollte und sich überpaced hat und auch in Bahrain, wirkte er für meine Begriffe, gerade zu Beginn des Rennens, es war ja nicht so lang, so ein bisschen übermütig, kann man fast sagen. Auch dieses Überholding gegen Hamilton hätte man vielleicht auch sagen können, ja, dann lass ihn halt vorbei im Endeffekt. Dann wäre es auch nicht zur Kollision gekommen. Das wird noch ganz interessant bei Red Bull und mir schwant da ein bisschen Böses, denn in China, damit kann man ja vielleicht, was Red Bull angeht, das auch schon mal so ein bisschen mit einbeziehen, sehe ich die jetzt nicht unbedingt im Favoritenkreis.
Nö, nicht unbedingt, ne? Ja. Also, es ist so ein bisschen wie letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir auch gesagt, das Auto ist aber gut, man muss aber schnell sein. Und dann waren es halt die technischen Probleme, die dem Team dann eben, die Chancen in der Weltmeisterschaft verhagelt haben. Im Laufe der Saison, gerade gegen Ende, wurde es dann besser, so wie auch im Jahr davor übrigens schon. Mhm. Und das scheint in diesem Jahr wieder so zu sein. Das ist natürlich Gift, ja, weil in der heutigen Formel 1 ist es halt nun mal so, es gewinnt nicht nur der Schnellste, sondern eben auch der Zuverlässigste. Und das haben wir jetzt auch 2016 gesehen, ja? Stichwort Lewis Hamilton in Malaysia. Das war letztendlich der entscheidende Faktor in der WM. Ja, dass er einmal halt ausgefallen ist. So, und jetzt ist es natürlich dann so, wenn man dann jetzt gerade am Anfang der Saison schon Probleme hat und da jetzt schon sehr, sehr viele Punkte Rückstand eben hat, ist es natürlich umso schwieriger, wenn die anderen beiden Teams diese Probleme eben nicht haben. Gut, die haben dann andere Probleme, so wie Kimi. Aber da muss Red Bull jetzt wirklich nachlegen. In China wird es aber, glaube ich, sehr, sehr schwer. Lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, aber ich sehe da auch wieder die beiden anderen Teams, Ferrari und Mercedes, doch ein Stückchen weiter noch vorne. Und momentan ist Red Bull ganz klar dritte Kraft. Werden wahrscheinlich im Saisonverlauf auch nochmal das eine oder andere Rennen gewinnen, sicherlich. Aber für die WM, glaube ich, die wird unter Mercedes und Ferrari ausgemacht. Was das denn zum Beispiel für Daniel Ricciardos Vertragsverhandlungen bedeutet, ist dann natürlich auch so ein Knackpunkt. Und was das dann für die nächsten Jahre bedeutet, also da hängt sehr viel dran.
Wie entspannt ist man denn dann noch bei Red Bull, Christian? Ich meine, es ist tatsächlich so, dass, wenn wir über Blaupausen sprechen, das vorletzte Jahr tatsächlich schon eine Blaupause für das ist, was letztes Jahr passiert ist und auch dieses Jahr sich anbahnt zu passieren, nämlich den Saisonstart aufgrund technischer Schwierigkeiten so zu vermasseln, dass es am Ende zwar wieder für die tolle Aufholjagd reicht, man wieder mit breiter Brust in die Winterpause geht, man sagt, ja, wir haben richtig gut getestet und wir haben das alles ein bisschen umgestellt, alles ist besser geworden. Und dann dreht sich das Rad immer wieder von vorne. Ole bringt richtigerweise natürlich auch den Verbleib eines Stammfahrers mit ein. Du hast mit Dr. Helmut Marko gesprochen. Was ist so dein Eindruck? Wie geht man bei Red Bull damit um?
Ja, also ich habe tatsächlich heute mit Dr. Marko telefoniert und habe ihn natürlich, wie man das höflicherweise so macht, gefragt, na, wie geht's? Da meinte er so, ja, nimm mal, Sie haben doch das Rennen gesehen, wie wird's mir wohl gehen? Also da ist der Schmerz schon ziemlich groß. Das war auch... als mal kurz in der TV-Übertragung auf dem Kommandostand gezoomt wurde, konnte man auch sehen, wie Adrian Newey die Hände vom Kopf zusammengeschlagen hat. Also die konnten das gar nicht glauben, was da jetzt passiert. Das eine, was natürlich aber Hoffnung macht, und das ist für mich schon ein bisschen Unterschied zu den letzten beiden Jahren, ist, dass man vom Speed her einfach deutlich näher dran ist. Also man ist nicht Nummer eins. Ich glaube, da gebe ich dem Ole völlig recht. Aber der Abstand ist wesentlich, wesentlich kleiner. Wie gesagt, was die reine Geschwindigkeit angeht. Man muss es dann aber eben auch umsetzen. Und dazu gehören halt auch technische Defekte. Dazu gehören auch Dinge, wie sie bei Ferrari passiert sind. Auch diese Boxenstopp-Panne, das kann noch wehtun in einer WM-Endabrechnung. Natürlich ist die Stimmung bei Red Bull momentan nicht wahnsinnig gut und ich kann mich nur wiederholen, die stehen jetzt schon ein bisschen unter Druck. Aber ich würde nicht den Fehler machen, jetzt schon zu sagen, der WM-Zug ist abgefahren, weil es sind immer noch 19 Rennen und auch bei den anderen, also 21 Rennen komplett ohne Probleme.
Na, jetzt haben wir hier Probleme bei Christian Nimmervoll. Ole, bist du noch da?
Ich bin noch da.
Wunderbar.
Das muss der österreichische Keller sein.
Das ist wahrscheinlich, ne? Aber ja, kann man...
Hallo?
Ja, da ist er wieder. Christian, wunderbar.
Okay, da waren wir jetzt irgendwie unterbrochen.
Ja.
Also was ich noch sagen wollte, auch bei Ferrari und Mercedes werden mit Sicherheit irgendwann mal Pannen passieren. Der Unterschied ist, die haben halt jetzt noch einen Joker sozusagen und Red Bull nicht mehr. Die stehen schon ein bisschen unter Druck.
Wie ist es denn mit dem Danny Rick Train? Und Red Bull. Gibt es da neue Informationen?
Da geht es um die Verhandlungen für nächstes Jahr. Das möchtest du damit ansprechen,
glaube ich. Ja, genau.
Die Situation ist meines Wissens aktuell so, dass der Daniel Ricciardo ein unterschriftsreiches Angebot vorliegt. Wenn er morgen auf die Idee kommt, das zu unterschreiben, ist alles geritzt. Das möchte er aber selbst noch nicht, weil ich glaube, es wird ein bisschen Bewegung in den Fahrermarkt kommen, möglicherweise zumindest. Es hängt von den Personalien Bottas und Räikkönen ab, alles andere ist bei den Top-Teams ja klar. Und ich glaube, bei beiden ist vorstellbar, dass die nicht mehr weitermachen bei Mercedes respektive Ferrari. Und bei den Kandidaten, die für diese Cockpits in Frage kommen, ist Daniel Ricciardo natürlich einer der attraktiveren. Ich weiß, dass Mercedes mit Daniel Ricciardo schon versucht hat, Kontakt aufzunehmen. Man hört sowieso schon länger, dass es auch zwischen Ferrari und Ricciardo Gespräche gibt. Das geht angeblich, kann ich nicht mit Sicherheit bestätigen, bis hin zu einem Vorvertrag. Also das wird auch sehr, sehr spannend, glaube ich, was da auf dem Transfermarkt in den nächsten Monaten passiert. Aus Red Bull-Sicht ist die Situation eigentlich relativ einfach. Man hat Daniel Ricciardo eine Frist gegeben, innerhalb der er sich entscheiden muss, bei Red Bull zu bleiben oder eben nicht. Also bis dahin ist dieses Angebot gültig, das jetzt auf dem Tisch liegt. Und das ist meines Wissens bis irgendwann Ende Juni, Juli roundabout. Und zwar vor dem einfachen Hintergrund, dass Carlos Sainz natürlich der logische Nachfolger wäre. Und bis dahin läuft die Option, die Red Bull auf Sainz ziehen kann. Das heißt, man möchte wissen im Zeitraum, wo man noch die Option hat, Sainz nachzuziehen, ob Ricciardo bleibt oder nicht. Das ist da momentan die Konstellation.
Seid ihr da jetzt auch auf dem neuesten Stand? Wir machen eine kurze Pause und dann geht's gleich um Valtteri Bottas und um das, was er nicht geschafft hat, nämlich Sebastian Vettel zu schlagen, trotz aussichtsreicher Position beim großen Preis von Bahrain. Die großen Überraschungen müssen wir natürlich auch noch besprechen. Pierre Gasly, Marcus Ericsson in den Punkten. Und wir blicken voraus auf den großen Preis von China. Das alles heute hier noch bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Partie Baseball Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren ist mein Name, Ole Waschkau ist mein Co-Moderator und unser Experte ist Christian Nimmervoll. Alle drei sind wir hier, um auf den großen Preis von Bahrain zurückzublicken. Und wir müssen natürlich auch zurückblicken auf das, was mit Valtteri Bottas passiert ist am Wochenende. Es war so ein bisschen die Reifeprüfung, glaube ich. Ist Valtteri Bottas fähig dazu, als solider Fahrer, wie man ihn ja kennt, auch in den besonderen Momenten da zu sein? Und man muss leider sagen, ist es nicht. Er hatte am Ende des Rennens noch die Möglichkeit, an Sebastian Vettel ranzukommen, Sebastian Vettel vielleicht sogar noch zu überholen. Das ist ihm nicht gelungen. Am Ende nur der zweite Platz für Bottas. Und ja, Christian Nimmervoll hat in seiner Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, könnt ihr natürlich nach jedem Rennen auf formel1.de nachlesen. Ist mit Valtteri Bottas hart ins Gericht gegangen. Auch bei uns in der Facebook-Gruppe wurde über diese Kolumne gesprochen. Und es gibt einige Fragen an dich, Christian. Braucht Mercedes nicht einen klassischen Nummer-2-Fahrer? Dafür halte ich Bottas prädestiniert. Er mault nicht rum und geht kein Zweikampf mit Lewis ein. Ein zweites Mal Stallkrieg wollen die Jungs von Mercedes sicher nicht, schreibt Alexander Loster. Und Daniel Jacobi schreibt, er fand es zwar einen interessanten Artikel, aber über Bottas nach zwei Rennen schon so den Stab zu brechen, ist in meinen Augen doch etwas zu viel des Guten. Er denkt aber, dass du ein bisschen journalistisch provozieren wolltest. Ja, und da wollen wir natürlich auch von dir jetzt hören, du hast jetzt die Möglichkeit, ein bisschen was dazu zu sagen. Wolltest du nur provozieren oder siehst du die Situation von Valtteri Bottas bei Mercedes wirklich schon als nahezu gescheitert an?
Also natürlich ist Sinn und Zweck einer Kolumne auch immer, dass ich würde es nicht provozieren nennen, weil das tun wir absichtlich tatsächlich nicht. Aber dass wir auch Gedankenanstöße liefern und ein bisschen Diskussionsstoff in den Raum stellen, ist natürlich die Absicht davon. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt meine Meinung irgendwie überdramatisch zugespitzt hätte, sondern ich sehe es tatsächlich so, wie ich auch geschrieben habe. Ich glaube, Lewis Hamilton in dem anderen Auto hätte diesen Grand Prix gewonnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, der wäre schon viel früher dran gewesen, weil er einfach ein bisschen schneller Auto fahren kann. Er wäre
früher vorbeigefahren.
Ja. Genau, und und Valtteri Bottas steht halt unter Druck. Also ich habe es gerade schon gesagt, mit diesen Vertragsverhandlungen, Ricciardo, also es gibt ein paar Fahrer, die da nachdrücken. Esteban Ocon ja auch theoretisch ein Thema für Mercedes. Valtteri Bottas hat nur einen Einjahresvertrag bekommen bei Mercedes. Das hat ja auch einen Grund, warum man ihm nur einen Jahresvertrag gegeben hat, weil das Vertrauen halt nicht endlos ist, dass er immer die richtige Wahl ist. Von daher sehe ich ihn tatsächlich schon ein bisschen unter Druck, was seine weitere Zukunft bei Mercedes angeht. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was war die zweite Frage nochmal? Ach ja, richtig. Teamduell, ob nicht eine Nummer 2 einfach besser geeignet ist. Ich glaube, das ist eine Philosophiefrage. Also so wie Ferrari das jahrelang mit Michael Schumacher praktiziert hat, hat das natürlich sehr, sehr gut funktioniert. Der große Unterschied ist jetzt, dass die drei Teams eigentlich alle zwei sehr starke Fahrer haben. Und das heißt, du musst auch mit beiden Autos punkten, um die Konstrukteurs-WM zu gewinnen oder richtig gut punkten, um die Konstrukteurs-WM zu gewinnen. Und die ist letztendlich auch sehr wichtig. Und von daher glaube ich, dass man bei Mercedes schon drüber überlegt, ob man nicht noch einen besseren Fahrer als Valtteri Bottas irgendwo auf dem Markt finden könnte. Weil mit Nico Rosberg, ja, das hat geknistert, das war explosiv, das war mit Sicherheit nicht immer die tollste Stimmung in der Box und in den Meetings, als das der Fall war. Aber da, wo Reibung ist, da ist auch Energie, hat ein ehemaliger Chef von mir immer gesagt. Und also es kann auch befruchtend sein, glaube ich, so ein Duell, weil Prost, Senna, Rosberg, Hamilton, das war nicht alles negativ, sondern es hat auch das ganze Team richtig mitgezogen. Und davon mal ganz abgesehen, was wir als Fans uns wünschen, ist ja auch, dass wir nicht einen klaren Nummer-2-Fahrer haben, sondern dass da zwei auf Augenhöhe kämpfen im vielleicht besten Auto der Formel 1.
Ich war doch auch ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Valtteri Bottas, ich will nicht sagen zurückgesteckt hat, aber nicht wirklich volles Risiko gegangen ist. Also ich bin nicht oft der Meinung von Timo Glock, aber in dem Fall war ich es. Nämlich in der kurzen Nachberichterstattung von RTL hat er gesagt, er war verwundert darüber, dass Herr Bottas da nicht mehr Risiko gegangen ist, denn was hat er schon zu verlieren? Gut, im Idealfall, ich mache das jetzt mal aus Mercedes-Sicht, hätte er vielleicht Vettel abgeschossen und sich vielleicht auch damit selber und dann hätte Hamilton das Rennen gewonnen. Das wäre dann auf jeden Fall mal schon mal der erste Saisonsieg für Mercedes gewesen. Daran denkt man natürlich nicht. Aber trotzdem, Ole, hätte ich mir dann doch so ein bisschen mehr, ich sag's jetzt glaube ich ganz böse, Eier von Bottas gewünscht in dem Moment.
Ja, ist halt die Frage, ne? Ob er überhaupt mehr konnte. Also
er hat sich zweimal verbremst. Er hat sich in den letzten drei Runden zweimal verbremst.
Ja, natürlich, natürlich. Also weil er wahrscheinlich auch am Limit war, was die Reifen angeht.
Seine Reifen, wenn ich das kurz einwerfen darf, die waren zwar härter, aber ja auch nur zwei Runden frischer. Ja. Also auch der Bottas hatte damit mit Sicherheit schon ein bisschen zu kämpfen, das zu seiner Ehrenrettung vielleicht kurz.
Und das liegt ja vielleicht dann nicht unbedingt auch an ihm, sondern vielleicht auch am Auto. Und dann ging vielleicht einfach nicht mehr. Und dann hat er es versucht, will ich es mal nennen, daneben zu fahren. Aber ja, hat dann gemerkt, das geht nicht. Und hat dann lieber sich gesagt, Mensch, nehme ich den zweiten Platz mit, als jetzt hier dann vielleicht wieder das Rennen wegzuschmeißen und wieder mit einem schlechten Ergebnis abzureisen. Also ich will ihm da gar keinen Vorwurf wirklich machen. Man muss ja ganz klar sagen, abgesehen davon, dass er es nicht geschafft hat, ihn wirklich unter Druck zu setzen, Sebastian Vettel, ist natürlich so, dass Valtteri Bottas eigentlich ein ganz gutes Wochenende gefahren ist. Also sowohl in den Trainings als auch im Qualifying und dass er auch ein gutes Rennen gefahren ist. Hat dann nicht für mehr gereicht. Aber ihm da jetzt so schlecht zu machen, ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube aber auch, dass Lewis Hamilton, einfach weil er der schnellere Fahrer ist, auf jeden Fall Sebastian Vettel hier überholt hätte und auch nicht erst in der letzten Runde.
Also vielleicht können wir noch dazu kurz die Brücke schlagen zu dem, was Marc Surer gesagt hat nach dem Unfall in Australien. Nämlich, dass du als Fahrer, wenn du schon so nicht gut in der Saison startest, halt auch ein bisschen verunsichert bist und anfängst nachzudenken. Und ich glaube, wenn er Melbourne gewonnen hätte und in Bahrain und überall deutlich schneller gewesen wäre als Lewis, vielleicht hätte er dann diese Eier ein bisschen gehabt. Aber wenn du eh schon ein wenig grübelst und ich darf jetzt nur nichts falsch machen, weil hat eh schon schlecht begonnen, dann ziehst du vielleicht in so einer Situation instinktiv halt eher zurück. Und er war halt schon, also das muss man dazu sagen auch, er war in der Situation in der letzten Runde natürlich schon relativ weit weg. Also das wirklich zu versuchen, wäre sportlich gewesen. Die Kritik, die ich in meiner Kolumne ausdrücken wollte, war ja auch die, ich glaube, er hätte schon näher dran sein sollen eigentlich zu dem Zeitpunkt.
Ja, gut. Valtteri Bottas, man kann wirklich sagen, es ist ein wirklich solider, toller Fahrer, ein verlässlicher Fahrer, aber eben vielleicht für Mercedes das kleine Stück zu langsam am Ende. Und deswegen könnte es ja auch sein, Christian, das ist ja gerade auch noch im Abschluss des letzten Takes gesagt, dass der Fahrermarkt interessant wird und zwei Namen genannt, Kimi Räikkönen bei Ferrari und Valtteri Bottas bei Mercedes. Da bin ich mal sehr gespannt, was sich da in der nächsten Zeit auch tut. Natürlich auch bei Mercedes werden wir auch hier bei Starting Grid beobachten. Und die große Überraschung des Rennens müssen wir natürlich auch besprechen, Toro Rosso. Und die haben diesen vierten Platz von Pierre Gasly gefeiert wie ein Rennsieg, völlig zu Recht. Tolle Bilder, finde ich, in der Boxengasse, wie die abgegangen sind, die Jungs. Das haben sie sich verdient. Das ist ein tolles Rennwochenende geworden für Toro Rosso, besonders für Pierre Gasly, der unter Beweis stellen konnte, ja, ich habe nicht nur das Talent für die Formel 1, ich habe auch das Können für die Formel 1 und ich kann das. Und Honda im zweiten Saisonrennen mit Toro Rosso besser als mit McLaren in drei Jahren. Ist auch, glaube ich, ganz schön für die Japaner gewesen. Insgesamt ein tolles Wochenende für das Farmteam von Red Bull Racing. Und ich glaube, Christian, da hast du auch mit Dr. Marco drüber gesprochen. Da gehe ich von aus, dass du mit ihm drüber gesprochen hast, ich weiß es nicht. Aber einfach eine sensationelle Leistung von Pierre Gasly.
Ja, fantastisch. Ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt groß analysieren und sagen soll, weil hat er einfach wirklich gut gemacht von Anfang weg. Also es war nicht ein Zufallstreffer, dass er nur im Rennen vorne dabei war, sondern auch schon vom ersten freien Training weg eigentlich. Perfekte Leistung und haben das umgesetzt, was man beim Test schon so ein bisschen angedeutet hat, dass der Honda jetzt zuverlässiger ist. Ja, wie gesagt, ich kann da nicht viel dazu sagen, außer gut gemacht eigentlich.
Jetzt könnte man ja sagen, Ole, Gasly wäre der logische Schritt für Red Bull, sollte Daniel Ricciardo gehen. Ne? Jetzt hat man ja den noch Jüngeren irgendwie da in der Pipeline. Aber vielleicht generell nochmal zu der Leistung von Toro Rosso, Brandon Hartley dagegen. Nicht ganz so gut wie Pierre Gasly, aber das muss es ja vielleicht auch gar nicht sein. Vielleicht gibt es da ja die klare Nummer 1 und Nummer 2 Trennung. Aber vierter Platz. Also ich fand das ganz toll. Mich hat's gefreut, vor allem, weil wir ja eigentlich Toro Rosso auch stärker gesehen haben vor dieser Saison. Und jetzt konnten die mal zeigen, dass da was hintersteckt und der Honda-Motor mit dem Toro Rosso scheinbar gut zu funktionieren scheint dann doch nach diesem Problem in Australien. Also ich glaube auch aus Fansicht wäre es schön, wenn Toro Rosso und Pierre Gasly sich da weiterhalten könnten irgendwie.
Ja, natürlich. Also Pierre Gasly kennt natürlich auch schon den Honda-Motor. Das wäre natürlich ein Vorteil bei Red Bull, muss man sagen. Aber wirklich, also vor allen voran eine wirklich fantastische Leistung von Pierre Gasly, der hier wirklich sein Talent unter Beweis gestellt hat, was er in den Nachwuchsklassen bereits gezeigt hat und jetzt definitiv gezeigt hat, dass er dahin gehört, dass vielleicht seine Bitte damals schon, ich glaube vor 2 Jahren oder so war es ja, doch bitte ihn in den Toro Rosso zu setzen in Singapur, vielleicht doch die richtige war, aber ja, wirklich gut gefahren das ganze Wochenende. Und wenn man dann sieht, wo Brandon Hartley ins Ziel gekommen ist, den ich glaube ich dieses Jahr überhaupt noch nicht irgendwie gesehen habe, ja, in einem Interview oder sowas, der ist komplett, also ich vergesse immer, dass er mitfährt, muss ich sagen, der mal auch nicht so schlecht war. Er ist dann natürlich nicht in den Top 10 gekommen, aber er war im Qualifying und in den Trainings auch sehr gut. Das heißt, der Toro Rosso ging hier sehr gut. Und letztendlich war es, glaube ich, dann entscheidend einfach das Talent. Und das ist ein Ausnahmetalent, so wie es damals zum Beispiel auch Sebastian Vettel war. Und für Honda ist es natürlich auch ein großer Erfolg. Das ist, glaube ich, das beste Honda-Ergebnis seit Barrichellos Podium 2008 in Silverstone, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, also ist nicht so schlecht. Ja. Haben natürlich auch lange dafür gebraucht, muss man sagen. Ja, also man muss natürlich sagen, dass sie die letzten 3 Jahre wirklich gar nichts gerissen haben. Insofern ist es natürlich auf der einen Seite wirklich, wirklich großer Erfolg für Honda, auf der anderen Seite sind sie dann im letzten Rennen auch wieder mit dem Motorschaden ausgefallen und ja, jetzt kriegen sie es halt endlich mal auf die Kette. Aber da bin ich halt gespannt, wie es jetzt dann in den Rennen, die da kommen, weiterhin so ist. Also ob es dann auch weiterhin so ist, dass sie sich da vorne halten können. Da werden ja natürlich jetzt wieder die Kritiker laut, die sagen, ja, bei McLaren lag das denn doch nicht an Honda, sondern an McLaren. Die gleichen Leute haben übrigens beim letzten Rennen gesagt, ja, lag ja wohl doch nur an Honda. Das finde ich halt dann sehr interessant. Und natürlich ist es dann leicht, immer zu sagen, haha, guck mal, Toro Rosso jetzt vor McLaren in der Fahrerwertung. Das finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach, denn McLaren hat sich ja nicht nur davon von Honda getrennt, weil der Motor nicht gut war, was er wirklich nicht war. Ja, also das kann man ja nicht irgendwie schönreden und kann man sagen, oh, das lag aber an McLaren, dass sie so langsam waren. Denke, das hat einfach vielleicht nicht zusammen gepasst. Auto und Motor, das passt jetzt bei Toro Rosso besser. Und es ist natürlich auch der Wechsel von McLaren zu Renault lag natürlich daran, dass Honda gesagt hat, na, nächstes Jahr wird's aber besser. Und das glaubst du ja dann irgendwann nicht mehr nach diesem Jahr, was man letztes Jahr hatte. Und für McLaren, natürlich sehen die das, ja, auch, dass Toro Rosso jetzt auch auf einem ähnlichen Niveau ist. Die Frage ist ja aber, wäre das McLaren mit Honda dieses Jahr auch gewesen? Da bin ich wieder bei der Kombination. Und daher finde ich das zu einfach zu sagen, ah, es lag jetzt doch nur an Honda und McLaren ist eigentlich ein scheiß Auto. Und natürlich sagen sie, sie wollen aufs Podest fahren, weil, ja, wir wollen eigentlich nur Sechster werden, lockt kein Sponsor der Welt an. Das ist auch logisch. Und für McLaren läuft's doch super. Also, waren jetzt bei beiden Rennen mit beiden Autos in den Punkten. Das hat man bei darauffolgenden Rennen seit 2014 nicht mehr geschafft. Und Alonso ist Vierter der Fahrer-WM, McLaren ist Dritter der Konstrukteurs-WM. Und das sind einfach die Zahlen, die man sieht. Da sieht man nicht, dass da andere Leute ausgefallen sind oder dass es vielleicht ein bisschen glücklich war. Sind wir wieder beim Thema Glück, das braucht man immer. Sondern das ist einfach ein Fakt und es ist einfach eine gute Teamleistung und das kommt mir hier gerade bei McLaren ja viel zu wenig weg.
Da möchte ich vielleicht ansetzen, Christian, Marc Surer hat Stoffel van Dorn 4 gegeben für das Rennen in Bahrain. Also das fand ich dann also ein bisschen hart eigentlich, denn der 8. Platz für van Dorn war trotzdem ein gutes Ergebnis und Fernando Alonso hat, glaube ich, eine 2 von ihm bekommen, wenn ich das gerade richtig sehe. Also ich fand jetzt das Rennen von Alonso im Vergleich zu van Dorn jetzt nicht so viel besser, dass das ein 2-Noten-Unterschied sein muss.
Ja, das müsstest du eigentlich den Marc fragen.
Ja, eigentlich also, schon, ne?
Ich sehe schon auch, dass da, ich glaube, wir haben von der Redaktionsseite ja auch 1 Grad Unterschied gegeben.
Also ja, das kann ich noch verstehen.
Legitim.
Ja.
2 ist ja, vielleicht ein bisschen hart, aber der Marc wird seine Gründe dafür haben. Also ich glaube schon, da ist halt ein bisschen Unterschied einfach zwischen Alonso und Van Dorn, auch gerade wenn es an die ganz entscheidenden Szenen geht und auch einfach vom Speed her. Ja, zwei Grade, ich hätte es auch nicht gegeben, jetzt um ganz ehrlich zu sein. Aber ist okay, also.
Was sagst denn du zu Oles Rant über die Haltung der Leute zu McLaren und dem, was da so drumherum ist, zu diesem Honda-Wechsel und wie McLaren jetzt auch wahrgenommen wird?
Ach ja, ich habe ja, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, in Melbourne schon McLaren gewidmet. Und ich glaube halt, für die Ansprüche, die McLaren hat, ist es tatsächlich ein bisschen zu wenig, was da momentan gerade kommt. Weil man hat jetzt den gleichen Motor wie Red Bull. Man schenkt sich da auch im Thema Budget, Facilities und so weiter nicht viel. Und wenn man dann die ganzen 3 Jahre lang jetzt eigentlich immer gesagt hat, es liegt am Honda-Motor und wir haben ja annähernd das beste Chassis, vielleicht das beste überhaupt, dann muss man sich jetzt halt auch ein bisschen an diesen Worten messen lassen. Von daher verstehe ich die Kritik an McLaren schon. Aber natürlich, so rein mal auf die Ergebnislisten betrachtet, ist es okay, wie die jetzt gestartet sind. Ja, die haben fleißig Punkte gesammelt, hat ein bisschen Glück, haben halt die Fehler nicht gemacht, die andere schon gemacht haben. Nur glaube ich, wenn die anderen irgendwann diese Fehler abstellen und ins Ziel kommen, dann ist McLaren momentan bestenfalls vierte Kraft und eher vierte Kraft gemeinsam mit ein paar anderen. Und wie gesagt, also ich finde, das genügt dem Anspruch von McLaren eigentlich nicht.
Vielleicht nochmal ganz, ganz kurz zurück zu Pierre Gasly. Eine Frage, die ich noch einbringen wollte von Malte Schulten. Er fragt, war das Rennen von Gasly eine Art Bewerbung an Red Bull als Ricardo-Ersatz, falls dieser das Team verlässt?
Das wird mit Sicherheit nicht geschadet haben, weil ich glaube, wenn Ricciardo gehen sollte und Pierre Gasly sich in den nächsten Wochen und Monaten, bis diese Entscheidung dann tatsächlich fällt, weiterhin mit solchen Leistungen ins Auge von Dr. Marco fährt und auch Christian Horner, dann wird man da wahrscheinlich ernsthaft drüber nachdenken, ob man nicht auch Pierre Gasly da reinsetzen könnte. Gut vorstellbar, ja.
So, und dann haben wir noch 2 Fahrer, über die wir, glaube ich, kurz sprechen müssen, die auch gute Ergebnisse eingefahren haben. Ich glaube, für einen war das ganz besonders wichtig, weil es in Australien eben gar nicht gut lief, vor allem nach dem Boxenstopp. Kevin Magnussen, der auf Platz 5 ins Ziel gekommen ist. Ich glaube, ein ganz wichtiger 5. Platz für das Haas-Team generell. Romain Grosjean dafür umso schwächer auf Platz 13 gelandet. Und die ersten Punkte für Alfa Romeo Sauber, ja, im 2. Rennen schon, der 2 Punkte von Marcus Ericsson eingefahren, und da haben ja auch alle gesagt, Charles Leclerc, wie er ja heißt, ist derjenige, der da die Punkte einfahren wird. Marcus Ericsson sorgt für die ersten 2 Punkte, Ole. Ich glaube, für Magnussen und Ericsson, für beide ein ganz, ganz tolles Rennen.
Ja, das ist eigentlich in meinen Augen die viel größere Leistung als die von Pierre Gasly. / Toro Rosso, auch wenn man das nicht spielen sollte, aber dass Marcus Ericsson mit dem Sauber in die Punkte fährt und auch so souverän in die Punkte fährt, nicht irgendwie in der letzten Runde noch irgendwie jemanden überholt hat, weil der einen Reifenschaden hatte oder was weiß ich was, ist wirklich bemerkenswert. Natürlich spielt hier wieder rein, dass da Leute ausgefallen sind, aber das ist eigentlich kein Argument, weil das passiert in jedem Rennen. Ja, das Glück musst du halt eben dann haben. Aber es ist dann souverän gefahren. Und das erste Mal seit 50 Rennen, dass Marcus Ericsson wieder in die Punkte fährt. Also das ist wirklich auch schon bemerkenswert. Und wenn man sich dann anguckt, was Charles Leclerc, Young Charles, an diesem Wochenende geleistet hat, war das nix. Und da kann man natürlich in gewisser Weise auch einen Parallelen zu Gasly ziehen. Aber wirklich, wirklich gute Leistung von Marcus Ericsson. Hätte ich nicht gedacht. Wir machen uns immer so ein bisschen lustig über ihn im Podcast. Aber man muss ihn hier auch mal definitiv loben. Man muss auch sauber loben. Ja? Generell, auch wenn Charles Leclerc natürlich immer noch so seine Problemchen hat, sind die insgesamt nicht so schlecht unterwegs. Im Gegensatz zu Williams, die einfach unter aller Sau sind. Also das kann man auch nicht anders sagen. Das ist einfach richtig, richtig schlecht.
Ja, das ist tatsächlich so. Wie wichtig diese Punkte für Sauber noch werden können, Christian? Ich glaube, das sehen wir erst im Verlauf der Saison. Denn wenn wir wirklich mal auf Williams gucken, Stroll und Sirotkin auf den beiden letzten Plätzen, ich glaube, die haben das Glück gehabt, dass Perez noch die 30-Sekunden-Strafe bekommen hat und Hartley, die ja noch kollidiert sind, ja eh ausgeschieden sind. Ja, was willst du da machen, ne? ich glaube, die Punkte für Sauber könnten auch sehr, sehr wichtig sein. Ich glaube, da könnten auch noch weitere folgen. Und diesen Entwicklungsschritt, den sehe ich bei Williams irgendwie nicht kommen. Auch nicht schon nach zwei Rennen.
Ja, das ist leider genauso, wie wir in unserer Saisonvorschau ein bisschen befürchtet haben. Das große Fragezeichen bei Williams ist natürlich, wie viel davon liegt jetzt tatsächlich am Auto, dass das nicht so top ist, und wie viel liegt an den Fahrern.
Ich würde schon sagen, dass das sehr viel am Auto liegt.
Ja, ja, ist mit Sicherheit kein Top-Auto und keins das jetzt. Aber das Mittelfeld liegt so eng beisammen und da kommt es halt auch sehr, sehr viel auf die Fahrer drauf an. Und dann glaube ich doch, dass das schon eine große Rolle spielt. Weil jetzt nehmen wir mal einfach an, Sirotkin und Stroll sind so 3-4 Zehntel langsamer als die besseren Fahrer aus dem Mittelfeld. Und ich glaube, das ist einigermaßen realistisch, das so einzuschätzen. Dann diese 3-4 Zehntel machen halt echt einen Unterschied aus, ob du vorne mitfährst um Q3-Einzug oder ob du in Q1 ausscheidest, so eng wie das Mittelfeld momentan ist. Und dann sind wir auch wieder, wenn man den Faden jetzt weiterspielt, bei Christian Horner, der sagt, die Fahrer werden bei einem Budget Cap einfach wichtiger, weil dann kaufst du dir halt den Fahrer, der um 4 Zehntel schneller fahren kann und nicht den, der ein bisschen mehr Geld mitbringt. Ich glaube schon, dass sehr, sehr viel auf die Fahrer zurückgeht. Aber natürlich ist alles müßig, weil wir können es halt nicht wirklich beurteilen. Also wir wissen nicht, es gibt keinen Referenzpunkt mehr, wie früher, wo man Massa ganz gut einzuschätzen wusste. Momentan können wir da nur Rätsel raten, wie gut ist der Williams eigentlich.
Werden wir in den nächsten Rennen natürlich auch beobachten. Nächste Rennen sind ein gutes Stichwort, denn am kommenden Wochenende steht schon das nächste Rennen an, und zwar der große Preis von China. Und da werden wir dann gleich mal drauf vorausblicken. Natürlich für euch der Hinweis vorher, wir haben ein Tippspiel, ja, kicktipp.de/startinggridmsr, und da werde ich mal ganz kurz, ganz aktuell reinschauen, wer da nämlich am letzten Wochenende das Tippspiel gewonnen hat. Das war nämlich, ich meine, es waren sogar zwei, nee, es war nur einer, Paddy Yu hat gewonnen mit 92 Punkten, herzlichen Glückwunsch. Und wir kriegen immer wieder die Frage rein, was ist eigentlich der Preis? Wir haben noch keinen großen Preis. Den werden wir euch aber noch erwähnen. Den werden wir hier noch bekannt geben. Wir sind gerade dabei, den auszuklamüsern. Aber wir wollen euch nichts sagen, bevor das nicht fix ist. Deswegen tippt munter fleißig weiter. Keine Sorge, das ist kein Phishing oder so. Ja, es wird einen Preis geben. Es dauert halt nur, bis er bekannt gegeben werden kann. Wir wollen das erst tun, wenn das wirklich fix ist. Das wird aber einen geben. kicktipp.de/startinggridmsr. Auch für das Rennen in China ganz wichtig. Rennstart ist um 8.10 Uhr deutscher Zeit. Also seht zu, dass ihr davor eure Tipps abgegeben habt. Qualifying um 8 Uhr morgens. Spätestens da dann die Tipps fürs Qualifying eingeben. Und noch der Hinweis, dass beim Qualifying das Ergebnis des Qualifyings getippt wird und nicht die Einbeziehung von Strafen oder sowas. Ja, diese 5 Plätze von Hamilton, die sind da noch gar kein Thema. Ja. Es wird nur das Qualifying-Ergebnis getippt. Ganz, ganz wichtig, bekommen wir auch immer wieder die Frage rein. Deswegen macht da mit, seid dabei und tippt fleißig. Wir machen noch eine kurze Pause und dann sprechen wir über den großen Preis von China. Was steht uns bevor? Ja, oder eben nicht. Zum Beispiel F1 TV. Ne? Also, gleich geht's weiter. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Der große Preis von China steht am Wochenende an. Der Shanghai International Circuit ist die Stätte dort, wo die Formel 1 Boliden wieder im Kreis fahren und versuchen, die wichtigen WM-Punkte zu sammeln. Ja, dieser Shanghai International Circuit. 2012 war das zum Beispiel der Ort, an dem Nico Rosberg zum ersten Mal einen Mercedes zum Sieg gefahren hat. Es war eine Erlösung für das Team, nachdem ja 2010 das Braun-Team übernommen worden ist und als Mercedes-Werksteam dann mit Michael Schumacher damals dann noch, die Fans unter euch, die etwas älter sind, werden sich erinnern.
Like, wenn du ihn noch kennst.
Ja, genau. dass ja damit Nico Rosberg und ihm ein Fahrerduo geholt worden ist, was ein Auto sowohl entwickeln als auch natürlich fordern kann. Und Nico Rosberg hat dort 2012 dann seinen ersten Sieg für Mercedes einfahren können und ja eine beispiellose Dominanz somit ja auch so ein bisschen den Weg geebnet. Und dieser Shanghai International Circuit ist auch so eine Strecke, wo sich die Geister scheiden, vor allem was die Stimmung angeht. Denn man hat immer ein bisschen das Gefühl, da ist eigentlich keine Sau. Es gibt da diese Riesentribünen, die ja quasi auch, weiß nicht, ob das eine Werbetafel sein soll oder so, da sitzt ja nie einer. Ja, und auch sonst ist das jetzt auch vom Streckenlayout her ja irgendwie so ein bisschen bunt gemischt von dem, was man so kennt. Ne? Dann 2 lange Geraden. Aber ich glaube, für die neuen Formel 1 Boliden, so wie sie kennen, dennoch ein Kurs, der für Spannung sorgen kann, oder Christian?
Ja, glaube ich auch. Also zumindest überholen. So in Melbourne gab es ja nur 5 Überholmanöver. Das wird in Shanghai, glaube ich, kein Thema sein. Mit dieser Geraden, wenn du da drüber joggst, da musst du ganz schön langen Atem haben. Das wird mit Sicherheit gehen. Ich finde die Strecke, ich meine, die hat natürlich null Atmosphäre, das muss man dazu sagen. Alles ist viel zu groß. Der Paddock, da brauchst du ja fast schon irgendwie einen Golfcaddy, um da von A nach B zu kommen. Aber würde man jetzt eine Strecke einfach aufzeichnen, so wie wir sie alle wahrscheinlich mal gemacht haben, so sieht das aus, dann hat die durchaus ein paar interessante Elemente. Also erstens diese Schneckenkurve gleich im ersten Sektor ist eigentlich recht spannend, weil relativ einmalig in dieser Form, die immer weiter zuzieht. Dann hat es ein paar mittelschnelle Kurven, die eigentlich auch nicht völlig langweilig sind. Und hinten raus noch diese lange Gerade mit gleich noch einer Geraden und der engen Zielkurve. Da gibt es Schlechteres, aber natürlich, es wirkt halt alles unendlich langweilig im Fernsehen, weil die Atmosphäre nicht rüberkommt. Ich wage zu behaupten, würde das irgendwo im Königlichen Park von Monza die gleiche Strecke aufgebaut sein, dann wäre das ein Klassiker.
Ja, okay, das kann sein, klar. Trotzdem, wir haben, glaube ich, ein Rennen vor uns, ein Rennwochenende vor uns, was den Teams wieder ein bisschen Möglichkeit geben wird, zu zeigen, ob sie sich weiterentwickelt haben. Thema Updates ist bei vielen tatsächlich schon so ein Thema, was interessant ist. Wir haben oft die Frage bekommen für diese Sendung. Elias Winkler fragt das und auch Daniel Moreno. Bringen Teams jetzt schon große Updates mit rein? Ich meine, ich habe übers Wochenende aufgeschnappt, dass zum Beispiel McLaren ist auch schön. Ne?
McLaren.
Ohne N.
Young Mac. Young Mac.
Dass McLaren erst in Kanada zum Beispiel, glaube ich, Updates bringt. Deswegen weiß ich gar nicht. Christian, glaubst du, dass in China schon so viel kommen wird, was die Teams mitbringen?
Ja, also zwischen Bahrain und China wird sich tatsächlich sehr in Grenzen halten, einfach weil es logistisch gar nicht geht. Aber auch da wird der eine oder andere womöglich was Neues eingeflogen bekommen, was aber natürlich schon viel länger in Vorbereitung war in der Fabrik zu Hause. Aber bei den Top-Teams und inzwischen auch bei den mittleren und kleineren kommt eigentlich fast zu jedem Rennen irgendwas. Bei den kleineren vielleicht weniger. Bei den Top-Teams ist immer irgendwas Neues dran und dabei. Nur wenn McLaren jetzt sagt, wir bringen für Kanada was, dann meinen die damit was Größeres, ja? Oder auch wie Renault in Baku. Ja. Aber so ein paar Frontflügelplättchen oder sowas ist eigentlich bei fast jedem Rennen neu.
Ja gut, also das sind, glaube ich, die Updates, die wir erwarten können. Und ansonsten dann Baku und dann aller spätestens, denke ich mal, bei vielen auch in Barcelona dann zum Europa-Auftakt.
Genau.
Wie konkurrenzfähig wird Toro Rosso in China sein? Und was denkt ihr? Achso, das ist natürlich erstmal die Frage wegen Ferrari und Hülkenberg und so. Toro Rosso in China. Ist tatsächlich eine interessante Frage, Michael Masseli. Schwer zu sagen, oder, Ole? Ich meine, das ist halt wirklich so ein Kurs, wenn man sich den anguckt. Der ist natürlich für viele Teams gibt es Passagen, die denen zugutekommen. Ich glaube tatsächlich, dass der Honda-Motor im Top-Speed-Bereich eventuell einem Renault-Motor unterlegen ist, wenn wir jetzt über diesem Duell McLaren und Toro Rosso bleiben, aber auch Renault-Werksteam, aber in diesem Infield tatsächlich Stärken haben kann, der Renault-Motor. Also Toro Rosso so zwischen Gut und Böse, so wie eigentlich alle Teams, die nach diesen drei Top-Teams kommen.
Ja, kann man wirklich schlecht einschätzen. Kann man erst am Freitag nach den ersten beiden Trainings einschätzen, wer dann ungefähr wo liegt. Und der Honda, ich weiß nicht, was ich vom Honda-Motor halten soll. Also in Australien ging ja irgendwie nichts. Und in Bahrain war man dann teilweise auf Platz 1 der Topspeed-Liste. Es ist auch sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube aber, dass Toro Rosso hier nicht so gut sein dürfte. Einfach reines Bauchgefühl. Ich würde da zum Beispiel Haas stärker einschätzen.
Ja, stimmt.
In China, McLaren, weiß ich nicht. Aber ich würde da auch Renault zum Beispiel wieder stärker einschätzen, die ja in Bahrain auch nicht so gut waren. Ich glaube, das wird sich immer von Rennen zu Rennen irgendwie verschieben, je nachdem, welches Auto zu welcher Strecke gut passt. Also es lässt sich sehr schwer sagen. Ich würde jetzt aber nach dem Husarenritt von Gasly jetzt auch nicht erwarten oder nicht so viel von Toro Rosso, sowohl in China als auch in den Rennen danach erwarten.
Ist so ein bisschen wie Stroll letztes Jahr, ne? der nach, ja. seinen, der nach seinem Hammerergebnis da in Baku und in Kanada ja, direkt dann die große Karriere vorhergesagt worden ist und das wird jetzt dann so bleiben. Haas, natürlich auch ganz interessant, die Bremsproblematik war bei Romain Grosjean wieder zu sehen, also hatte oft Probleme in den Kurven die Bremsbalance zu finden. Nun ist China auch kein Kurs, wo wenig gebremst wird, sage ich mal, Christian. Auch da muss man, glaube ich, wenn man Haas ist, dringend diese Probleme, obwohl man da ja schon jahrelang mitkämpft, tatsächlich in den Griff bekommen, weil damit beraubt man sich natürlich auch perfekter Ergebnisse, die jetzt sehr wichtig für das Team sind.
Ja, gebe ich dir recht. Und bei denen spielt gerade noch was anderes eine Rolle. Das haben wir, ich glaube, es war am Samstag thematisiert oder am Sonntagmorgen, dass die zwei Fahrer gerade ein bisschen unterschiedliche Dinge von dem Auto wollen. Also was Untersteuern, Übersteuern angeht. Da hat Romain Grosjean hat lieber das Heck ein bisschen loser, also das hinten ein bisschen mehr schwänzend beim Anfahren in die Kurve, wohingegen der Magnus ein bisschen besser damit leben kann, wenn es auch über die Vorderachse ein wenig schiebt. Das heißt, da ist man sich momentan nicht ganz grün. Und das natürlich für ein Team nicht die total perfekte Situation, weil dann weißt du nicht so recht, in welche Richtung sollen wir denn jetzt gehen mit der Entwicklung. Grundsätzlich hat Haas in Bahrain ja ein ganz ordentliches Wochenende abgeliefert. Also die waren genau da, wo man sie erwartet hat. Nicht ganz so weit vorn wie in Melbourne, aber doch in dieser vorderen Mittelfeldgruppe dabei. Und ich glaube, da gehören sie momentan auch hin, irgendwo in dem Bereich. Kann ein bisschen weiter vorne sein, ein bisschen weiter hinten werden sie wohl auch in Shanghai sein. Aber was man jetzt schon sieht, ist, dass diese Punkte, die sie in Melbourne nicht geholt haben, die werden denen noch bitter, bitter wehtun. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das wären richtig fette Punkte gewesen. Und in diesem Mittelfeldkampf, wo du halt nicht jedes Wochenende Dritter, Vierter oder Fünfter wirst, selbstverständlich, da tun die Punkte wirklich weh.
Ja.
Und Toro Rosso, noch ein kurzer Nachtrag, vielleicht sehe ich ganz genau wie der Ole. Ich glaube, alles richtig gemacht und wirklich toll performt jetzt in Bahrain, aber dass das die Regel sein wird, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und gerade China wird mit Sicherheit eine Herausforderung für die, weil die Strecke eben doch mit dieser langen Gerade sehr motorenlastig ist. Und auch wenn der Honda mit Sicherheit große Fortschritte gemacht hat, ich glaube nach wie vor, dass es der schlechteste der Motoren ist im Feld.
Und natürlich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, über das Duell ganz vorne zu sprechen. Ich gehe schwer davon aus, dass es wieder ein Duell zwischen Ferrari und Mercedes wird. Freddy fragt, war Ferrari in Bahrain nur aufgrund des Streckenlayouts konkurrenzfähig? Sie sind ja immer sehr stark in Bahrain. Können Sie das dann mit nach China nehmen? Speziell dieses Jahr ist Ferrari auf der Geraden ja extrem schnell. Kommt denn also der dritte Vettel-Sieg? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Schafft Sebastian Vettel den Hattrick, der schon arg wichtig wäre tatsächlich? Glaube allerdings, an einem guten Tag, ohne große Probleme, ohne Getriebeschaden, ohne Grid-Penalty für Lewis Hamilton, Ole, sehe ich dann doch eher Hamilton als Favorit in China.
Ja, definitiv. Also mein Tipp geht hier auch ganz klar auf Mercedes bzw. Lewis Hamilton. Wenn er nicht sich die Reifen kaputt fährt und im Kiesbett stecken bleibt, aber ich glaube, dieses Wochenende, auch natürlich, weil er es auch wissen will, führt kein Weg an Lewis Hamilton vorbei.
Ja, es ist wirklich so, dass gerade diese zwei langen Geraden, auch wenn Ferrari da wirklich einen Sprung nach vorne gemacht hat, wirklich eine dieser Baustellen, an denen sie auch arbeiten wollten, weil da immer so ein bisschen was gefehlt hat. Christian, ist es wirklich so, dass glaube ich, ein sehr enges Rennen wird zwischen Ferrari und Mercedes, aber weiß nicht, da muss auch wieder viel dazukommen, dass Lewis Hamilton da nicht gewinnt. Kann natürlich passieren. Kann sein, dass er wieder ein Problem bekommt. Kann sein, dass er wieder irgendwie zurückversetzt wird in der Startaufstellung. Alles möglich. Aber ich glaube, unter normalen Umständen und wettertechnisch sieht es auch nicht danach aus, dass es jetzt ein Chaosrennen wird, regnerisch oder sowas. Ja, dann muss sich Ferrari wahrscheinlich dann diesmal mit dem zweiten Platz zufrieden geben, oder?
Das wäre auch mein Tipp, ja, weil auch eben historisch, und das fängt schon bei diesem Nico Rosberg-Sieg 2012, glaube ich, war das an, Shanghai einfach eine Strecke ist, die dem Mercedes ganz gut entgegenkommt. Auch die langen Geraden helfen denen mit Sicherheit. In Bahrain war es ja auch so, dieser sehr grobkörnige Asphalt kombiniert mit der Hitze, das war etwas, was dem Ferrari sehr entgegengekommen ist. Da sind in Shanghai ganz andere Voraussetzungen. Die Strecke ist auch sehr reifenmordend, also das bleibt schon ein Thema, aber ich schließe mich da euch an und auch für mich Mercedes jetzt doch Favorit. Andererseits habe ich das jetzt schon dreimal gesagt dieses Jahr und zweimal hat es nicht eingetreten.
Vielleicht solltest du es also, nicht sagen. Schauen wir mal.
Ja, was... Ja. Stimmt auf jeden Fall, was die Tipps von uns angehen, die sind nicht immer nied- und nagelfest. wenn man das einfach mal so sagen kann. Was aber nagelfest ist, ist, dass F1 TV nicht in China zur Verfügung stehen wird. Außer natürlich, ja, ich wollte gerade sagen, außer natürlich Liberty macht es so ganz schnell und ganz kurzfristig. Letzte Woche war übrigens ganz, ganz kurz, wir haben das weitergeleitet bekommen per Nachricht auf Facebook, diese Seite zum Anmelden wieder mal kurz an für F1 TV Pro. Man konnte sich aber nicht anmelden, also es war wohl wieder nur ein Kalttest. Trotzdem bleibt festzuhalten, Liberty Media versucht immer mehr natürlich auch an den Einblendungen zu arbeiten an diesem Wochenende. Ich weiß nicht, ob das in Melbourne auch schon so war, gab es neue Einblendungen. Es ist alles ein bisschen zentraler zum Beispiel, sieht man jetzt auch diese Einblendungen der Strafen ein bisschen besser. Warum gibt's die Strafe? Und was ich ganz schön fand, aber das ist auch nur so ein bisschen nerdig gewesen, ich fand diese Einblendung mit dem Lenkrad total geil. Also in welchem Gang die waren und wo sie hingelenkt haben. Das fand ich ganz schön. Sind kleine Spielereien, ist jetzt vielleicht auch nicht das, was jetzt das Allerwichtigste ist. Ich finde auch, dass sie die Einblendung mit den Reifen ein bisschen besser gelöst haben diesmal, dass man auch merkt, wann sind es gebrauchte Reifen, wann sind es nicht gebrauchte Reifen, welche Reifen sind überhaupt gefahren. Trotzdem, diese F1-TV-Geschichte, Christian, die ist natürlich sehr, sehr bitter, weil und da muss ich ganz ehrlich mal was loswerden, das ist jetzt kein, soll jetzt kein Bashing gegenüber RTL sein, ist ja deren Sache, wie die das anordnen, aber ich finde es schon dramatisch, nicht, also dramatisch, es gibt sicherlich wichtigere Themen, als sich die freien Trainings anzugucken, aber nicht zu wissen, wo läuft was, es nicht sehen zu können, wo man einfach gewohnt war, es sehen zu können, und sicherlich kommt jetzt wieder, ich glaube, ich weiß nicht, wer es noch war bei der iTunes-Bewertung, der sagt, wir trauern Sky hinterher. Ja, ich trauere Sky hinterher, weil mir einfach was genommen worden ist, was ich liebgewonnen habe, nämlich die Möglichkeit, die freien Trainings zu gucken, mir eventuell aufnehmen zu können und später zu gucken und jetzt gar nichts sehen zu können. Das dritte freie Training, was natürlich mehr oder weniger nur eine Sonnenuntergangsfahrt war. Aber auch das, man hat gerade nichts zu tun, also guckt man das dritte freie Training. Da würde ich mir dann doch wünschen, dass dieses F1 TV jetzt langsam mal kommt, einfach nur um die Möglichkeit zu haben, das wieder zu gucken, weil ich weiß nicht, wo was läuft. Klar, ich konnte mir bei Formel1.de natürlich angucken, diese Übersicht, wo läuft was. Aber dass es einfach nicht da war, das hat mich dann doch am Wochenende irgendwie total geärgert. Und deswegen ist nur die Frage, warum kommt F1 TV Pro nicht? Und offenbar, das hat das Dieter Ranken gerade, dein Kollege Christian, eine Recherche dran, gibt es da noch ganz andere Baustellen für die Formel 1, für Liberty Media, die da in Anführungsstrichen problematisch werden können. Und das neue EU-Recht mit dem Streaming über Landesgrenzen hinweg könnte da auch ein Thema sein, ne?
Ja, richtig, weil es soll ja so werden zum Verbraucherschutz, dass wenn man jetzt zum Beispiel ganz praktisch, ich habe auf Reisen häufiger meinen Amazon Fire TV Stick dabei und kann den dann aber im Ausland teilweise nicht verwenden, weil da Geoblocks involviert sind. Und die EU geht jetzt verstärkt gegen diese Geoblocks vor. Und das ist natürlich für F1 TV, wo man auf gewisse Märkte reingehen möchte und auf andere nicht, potenziell ein gewisses Handicap. Also da spielen verschiedene Faktoren rein. Das hat aber, glaube ich, akut jetzt nichts damit zu tun, dass es das Produkt noch nicht gibt. Das, glaube ich, ist tatsächlich einfach so, dass man, wenn man es denn dann mal online stellt, wirklich ein fertiges Top-Produkt ohne Bugs hinstellen möchte. Weil wenn du sehr buggy rausgehst, dann hast du halt einen Haufen User, die du wirklich vergrämst, die dafür Geld zahlen und dann mit Recht sagen, jetzt bleche ich hier irgendwie 70 Euro im Jahr und krieg dann nicht mal ein ordentliches Produkt dafür. Ich glaube, da ist es schon richtig einerseits, dass man wartet, bis das wirklich gut funktioniert. Andererseits muss man auch dazu sagen, dann hätte man halt die Projektplanung ein bisschen anders anlegen müssen, weil dass das zu Melbourne fertig ist. Ich meine, ich verstehe die Herausforderung, weil auch wir haben solche Dinge immer wieder bei uns im Unternehmen. Aber für eine Weltsportart wie die Formel 1 wäre es halt schon gut gewesen, zum Saisonstart sowas fertig zu haben, muss man ehrlicherweise sagen.
Vor allem, ich bleibe ja dabei, ich verstehe nicht so ganz, warum es nicht einen in Anführungsstrichen Soft-Launch gab. Man hätte ja sagen können, wir übertragen nur das Supersignal, aber dann auch alle Sessions, weil man muss es doch testen, Leute. Ne, selbst wenn wir es dann jetzt bringen, und ich bleibe ja dabei, mein Tipp ist, es kommt zum Europa-Auftakt in Barcelona. Ole, man hätte doch sagen können, wir zeigen nur das Supersignal, damit sich ein paar Leute schon mal drauf einbuchen, weil wenn es dann jetzt in Barcelona kommt und die Leute rennen denen die Bude ein, dann ist zwar vielleicht das ganze System perfekt, was zumindest die Planung angeht, aber sie kommen alle auf einmal dann drauf und dann wundern sie sich, dass es dann irgendwie Probleme gibt. Dann hätte ich mich doch echt an deren Stelle gesagt, komm, wir lassen schon mal ein paar Leute drauf, wir sagen denen aber, hey, pass auf, die ganzen Features, die kommen noch. Wäre ja auch volles Kommen okay gewesen, weil so habe ich jetzt das Gefühl, echt tatsächlich irgendwo in gewisser Weise beraubt zu werden. Und da wäre es mir persönlich egal, wenn das jetzt ein bisschen laggt oder sowas oder wenn es Buffering gibt. Mein Gott, das gehört halt dazu und wäre ja auch gerne Teil dieser Testgemeinschaft, dass das irgendwie funktionieren kann. Und ja, so in dieser Situation ist es echt Mist, ganz ehrlich.
Ja, du weißt ja nicht, wie sie es testen letztendlich. Vielleicht testen sie es ja.
Ja, ich hoffe es für sie. Also sie müssen es ja wohl testen irgendwo.
Und werden daraus dann ihre Schlüsse ziehen. Also vielleicht ist das Interface auch noch nicht hundertprozentig fertig, beziehungsweise die Funktion. Vielleicht möchte man den richtigen Zeitpunkt abwarten, eben Europa-Auftakt als Beispiel, weil das halt in Europa zu einer guten Zeit ist. Gut, das war bei Rhein auch, klar, aber vielleicht ist da das Interesse nicht so hoch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es wohl noch nicht fertig zu 100%. Und daran arbeitet man sicherlich gerade, weil es natürlich eine Herausforderung ist, das so hinzukriegen, wie man es gerne hinkriegen möchte. Auch natürlich mit dem Ablauf und alles. Weil, das vergisst man ja, es wird ja nicht nur Formel 1 übertragen, sondern auch die Formel 2 und Porsche Supercup und soll ja auch andere Geschichten geben. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann dieses, doch komplizierte Interface mit dem Splitscreen, mit ich will mir jetzt in der Sekunde auswählen, will Hamiltons Reifen haben oder will dann aber parallel das Bild von Young Charles haben oder was weiß ich was. Das ist ja nicht so einfach wie DAZN zum Beispiel einfach irgendwie von der holländischen Liga irgendwie einen Stream abgreift. Ja, also das darf man nicht vergessen und ich denke mal, dass sie es gleich richtig anbieten wollen, weil es ja in einigen Ländern die einzige Alternative ist, überhaupt zu gucken. Dann möchte man natürlich das bestmögliche Produkt haben. Dass das Ding natürlich beim ersten Rennen, wo es läuft, abstürzt wird, ist allen klar. Das passiert ja immer bei solchen Sachen. Von daher kann man das, glaube ich, testen, wie man will. Aber vielleicht kommt es auch ganz spontan. Also wir haben ja jetzt noch nicht den China Grand Prix. Vielleicht sagt man auch Donnerstag, pass auf, morgen geht es los. Ja, kann genauso gut sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es ja in den nächsten Rennen sicherlich kommen und dann wird das auch ziemlich schnell vergessen sein, dass es erst so spät kam. Also beschweren sich ja immer viele drüber, aber wirklich angekündigt, wann es jetzt kommt, wurde es ja nie. Das heißt, man kann nicht sagen, es wird verschoben, sondern man ernährt sich dann irgendwie nur so von irgendwelchen Gerüchten oder ich habe gehört und der hat gesagt und der hat auf Twitter geschrieben und sowas. Aber es wurde nie gesagt, es kommt zu Melbourne oder es kommt zu China oder Bahrain, sondern es wurde einfach nur gesagt, es kommt und man hat es eingegrenzt mit am Anfang der Saison. Das ist alles, was man gesagt hat und daran hält man sich auch noch.
Absolut, nein, ist gar keine Frage. Also was das angeht, ist alles easy. Trotzdem, ja, wir haben auch die Frage bekommen, wie wir die RTL-Übertragung letztes Wochenende fanden. Ich habe es mir bei RTL angeguckt. Wolfgang Kerkermeister hat sich da gemeldet und tatsächlich auch diese Sache mit dem Erklären des Undercuts. Auch wenn das 1000 Mal erklärt worden ist, irgendwann hatten sie offensichtlich keine Lust mehr drauf. Und Heiko Wasser hat dann tatsächlich gesagt, wenn sie das mit dem Undercut nicht verstanden haben, dann fragen sie am Dienstag ihren Friseur, montags haben die meistens zu. So. Ja. Und das ist dann so lapidar, dass ich sage, ja, nun, dann kommt das mit der geringen Emotionalität dann noch dazu, die tatsächlich in Bahrain auch wieder der Fall war. Dann hat man die Nachberichterstattung sehr, sehr früh beendet, was ich sehr schade fand, weil es dann doch sehr viele Themen gab, wo ich mich schon gewundert, also ich hätte schon gerne Stimmen gehabt und Interviews. Es gab kein einziges Interview, was sie gezeigt haben. Ich glaube, nicht mal aus der Pressekonferenz haben sie was gezeigt, weil die News dran waren. Weiß ich nicht, da hätte man so ein bisschen flexibler sein müssen. Aber gut, mal schauen. Timo Glock hat mir als Experte echt gut gefallen, muss ich sagen. Hat das gut gemacht. Besser als Nico Rosberg. Hat mir besser gefallen, weil...
Vor allem muss man ja sagen, Timo Glock am Kommentar auch sehr gut.
Ja, absolut. Also das
sollte man vielleicht mal drüber nachdenken.
Ja, im Vergleich zu Christian Danner das mal eine Möglichkeit. Aber trotzdem, das hat mir gut gefallen. Wirkt ein bisschen menschlicher, ein bisschen nahbarer und ja, einfach ein bisschen authentischer als Nico Rosberg. Aber ich glaube, das ist persönliches Gusto. Ja, mal schauen.
Jeder wirkt authentischer als Nico Rosberg.
Das ist leider so. Bin gespannt, wie denn in China die Übertragung wird. Wir werden uns das natürlich angucken. Also ich zumindest. Gibt ja keine andere Möglichkeit, das auf legalem Wege, sag ich mal, zu gucken. Werde natürlich auch morgens aufstehen, mir den Grand Prix von China live ansehen. Bin sehr gespannt, was wir nächste Woche hier bei Starting Grid darüber besprechen werden, müssen aber natürlich noch zum Abschluss dieser Sendung das Ganze tippen. Christian, die ersten drei und die Pole Position in China, bitte.
Puh, ich wiederhole mich und lieg sicher wieder daneben, aber ich glaube, dass Lewis Hamilton nach Pole Position fahren wird, weil ich glaube, nach zwei Rennen, die er nicht gewonnen hat, mit einem Auto, das so gut ist wie der Mercedes, da wird es jetzt mal Zeit. Also ich glaube, Lewis Hamilton Pole und gewinnt das Rennen. Ich glaube, nachdem ich jetzt zweimal getippt habe, glaube ich, dass Sebastian Vettel ausscheidet, dass er diesmal Zweiter wird. Das heißt, er wird in Realität wahrscheinlich ausscheiden. Und ich tippe, weil ich glaube, dass der Mercedes ganz gut funktionieren wird, Valtteri Bottas auf Platz 3.
Okay. Ole?
Ja, also Paul würde ich auch sagen, Lewis Hamilton, das ist immer so ein bisschen, beim Tippen ist immer schwierig, gegen Lewis Hamilton auf der Pole zu tippen, das ist wie gegen Bayern zu tippen, im Fußballtippspiel. Ja. Deswegen Lewis Hamilton auf der Pole Position. Ich glaube auch, dass Lewis Hamilton das Rennen gewinnen wird vor Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel.
Okay, ich sag Hamilton auf der Pole. Hamilton wird auch das Rennen gewinnen vor Sebastian Vettel und ja, Valtteri Bottas. Ja, ich glaube, ich bin da.
Charles Leclerc.
Charles Leclerc, bitte. Ohne S und ohne C, Young Charles. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unserer Partnerportale motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Die drei Portale, die alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren. Lieber Christian, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bitte gerne und immer bei uns in den Live-Ticker kommen, wenn freies Training nicht läuft.
Das habe ich tatsächlich gemacht. Es hilft ja nichts. Aber werde ich auch diesmal wieder machen müssen, weil, wie gesagt, die Informationspolitik ist einfach auch mangelhaft. Ja, also wenn der, vielleicht noch das als Letztes, wenn der Hauptmoderator der Sendung, Florian König, bei Twitter die Leute aufklären muss, wo was läuft, dann sollte man sich mal darüber Gedanken machen, ob die Kommunikationsstrategie so funktioniert, dass das auch dann so gemacht werden muss. Aber das ist noch als Denkanstoß für die Kollegen von RTL vielleicht was. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinem Co-Moderator Ole Waschkau. Danke, Ole.
Ja, sehr gerne.
Und bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Und bei Twitter könnt ihr uns folgen unter @mst_christian_n. Wenn ihr Christian folgen wollt, Ole Waschkau, @mikeweiss, mikeweice. Mir könnt ihr folgen unter @ks_0811. Starting Grid, das Starting Grid Tippspiel läuft auf Kicktipp, kicktipp.de/startinggridmsr. Meldet euch an, seid dabei und tippt fleißig. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, liked uns bei Facebook und rezensiert uns bei iTunes. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir auch nächste Woche wieder ein paar Rezensionen vorlesen dürfen und sind über euer Feedback immer sehr dankbar. Also kommt auf uns zu, was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut, immer sehr, sehr wichtig. Mein Name ist Kevin Scheuer und ich wünsche euch ein schönes Rennwochenende in China, eine schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche wieder hier auf meinsportradio.de und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Rennen hat euch gefallen und ihr freut euch schon, dass es nächste Woche schon weitergeht in China, im Land der aufgehenden Sonne, zur aufgehenden Sonne, Tageszeit, wie auch immer man das sagen möchte. Jedenfalls morgens früh, also nicht meine Zeit, aber vielleicht eure. Und bis dahin kommt gerne in die Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe, wo ihr mit uns und mit anderen Hörern drüber diskutieren könnt und wir hören uns nächste Woche hier wieder und bis dahin gilt wie immer natürlich nur eins, keep racing.
Ist Japan nicht das Land der aufgehenden Sonne?
Ja, hast recht. Kann sein.
Nun.
Ist auch egal.
Im Reich der Mitte vielleicht.
Das ja, wissen, ja, es ist alles, also Asien, alle die, keine Ahnung, ja, kann sein. Ist auch egal. Soll ich das nochmal machen?
Nein, sag einfach nur nochmal unseren Abschlusssatz.
Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up-to-date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.